Bevor es mit der Folge losgeht, ein kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Wir haben die Folge vor 3 Tagen recorded und jetzt am Wochenende wiederum wurden neue Informationen in diesem Fall erstmals öffentlich bekannt gegeben von der Polizei in Utah. Und deswegen gibt's am Ende der Folge nochmal ein Update mit allen neuen, jetzt erst bekannt gewordenen Informationen, in denen sich dann einige offene Themen auch nochmal klären. Alles, was wir bis heute, Sonntag, 21.30 Uhr noch sammeln konnten, ist in dieser Folge. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex.
Oh, Leo, du erinnerst mich an was. Das hatte ich ganz vergessen. Ich wollte dir etwas zeigen. Wir haben nämlich Leute geschrieben. Okay. Boah, hoffentlich finde ich das jetzt so schnell. Die haben gesagt, dass sie angefangen haben, sich auch immer zu begrüßen, wie du bei Mord auf Ex die Begrüßung machst. Mit diesem Hallo!
Hallo!
Hallo! Oh Mann, das muss ich jetzt ganz schnell finden. Gebt mir Zeit, beziehungsweise das muss jetzt mal ganz schnell kurz weggekattet werden.
Ich realisiere gar nicht, dass ich das tue, ehrlich gesagt. Es kommt einfach so raus, weil ich immer denke, hi, wow, wir starten diesen Podcast. Lass uns die Energie irgendwie nach oben treiben und sammeln. Und die kommt dann in einem Wort raus. Hallo.
Es scheint schon ikonisch geworden zu sein. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte jetzt auch gerne sowas. Pass auf, ich spiele es nochmal ab. Ich hab's noch nie abgespielt. Ah, das bist du? Das bist du?
Das war weniger energisch, als ich dachte.
Und jetzt hat sie geschickt, und das ist unsere Version.
Okay, und das ist Liz' Version. Hallo! Das
klingt.
War gut. Okay, meines. Hallo!
Klingt genau wie du.
Oh mein Gott. Also wenn ich irgendwann mal hier keinen Bock mehr habe oder krank werde, ich rufe dich an, Liz.
Ja, richtig gut, oder?
Also, scheiß auf KI, das muss niemand faken. Wir haben Liz. Liz ist bald Leo.
Ja,
hallo. Lynn und Liz, klingt auch okay.
Ja, aber ich will jetzt auch eine ikonische Begrüßung haben. Das muss ich mir noch überlegen. Ich sage eigentlich immer nur so...
Schönen guten Morgen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lynn Schütze und ich rekorde hier mit Leonie Bartsch.
Ich glaube, dann kriege ich beklemmende Gefühle und muss leider das Podcaststudio verlassen, weil du hast plötzlich irgendwie so ein bisschen Serienmörder-Vibes.
Okay.
Dann du guckst auch direkt so ein bisschen mit zusammengekniffelten Augen.
Ja, ich konzentriere mich jetzt.
Das wird ganz komisch.
Okay. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Es geht hier nicht nur um Begrüßungen, sondern es geht um Mord und Totschlag, es geht um wahre Verbrechen. Und heute geht es auch um TikTok, habe ich gehört.
Ja, es geht nicht nur um Begrüßungen, das haben wir schon abgehakt, sondern auch um Kriminalfälle, die wir hier besprechen, die unter anderem auch von euch manchmal kommen. Und heute reden wir über einen Fall, Leute. Unser Postfach ist explodiert. Ganz Deutschland gefühlt wollte diesen Fall hören oder will ihn immer noch hören. Dieser Name, dieser Fall, er wurde uns unfassbar oft zugeschickt und deswegen bin ich total gespannt, wie ihr auf diese Folge reagiert und deswegen bin ich super gespannt, über diesen Fall heute zu sprechen. Ich verstehe nämlich das Interesse aller Menschen. Ich bin auch sehr eingestiegen in diesen Fall, beziehungsweise auf YouTube in das Leben der Person, um das es heute geht, weil, schon mal kleiner Spoiler, sie ist Vloggerin. Aber bevor wir mehr über gerade auch so Mami-Vlogger und so reden, haben wir noch ein Zu dumm zum Verbrechen, oder Lynn? Hat dir das Liz auch noch geschickt?
Nee, das hat mir Liz nicht geschickt. Das habe ich tatsächlich auch in einem Reel gesehen. Und ich muss sagen, Leo, das ist ein Zu dumm zum Verbrechen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Zu dumm zum Verbrechen ist. Doch, eigentlich schon. Aber es ist eins, was ich gerne hätte, dass es mir mal passiert. Mhm. Oder dass an mir verübt wird. Es geht nämlich um eine Frau, die ist in ein Haus eingebrochen, hat das ganze Haus geputzt. Und dann hat sie einfach eine Rechnung zurückgelassen und ihre Adresse und ihre Telefonnummer.
Was?
Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht war es das weirdeste Vorstellungsgespräch, von dem ich je gehört habe. Aber also es war tatsächlich so, die Leute, deren Haus geputzt wurde, die wussten nichts davon. Ihre Tochter lag auch oben und hat geschlafen. Und die Frau ist einfach so in ein Haus eingebrochen und hat angefangen, dieses Haus zu putzen und unten alles sauber zu machen. Und ja, dann hat sie gesagt, bitte überweist mir das Geld, weil ich habe hier sauber gemacht.
Also das zeigt doch einfach, dass irgendwie auch weibliche Täterinnen die besseren Täterinnen sind, oder? Also wenn ein Mann in ein Haus einbricht, denke ich, dass da andere Dinge passieren und die Frau putzt das Haus.
Ja, ich finde, das geht ein bisschen in die Richtung von dem Einbrecher, der den Käsekuchen gegessen hat.
Ja, nur das ist wirklich schlimm. Das Putzen ist wirklich schlimm. Tatsächlich, das könnte sie auch bei
Kommt
mir.
Kommt drauf an, wie gut das Putzen war und wie hoch die Rechnung war. Das wusste ich nämlich nicht. Aber jedenfalls haben die Leute dann einfach die Polizei gerufen, weil die waren so... Also, das haben wir hier nicht vereinbart.
Wie unordentlich war das Haus, dass sie es für nötig erachtet hatte, einzubrechen, um putzen zu können?
Vielleicht hat die so einen Putzfimmel gehabt und hat so von draußen reingeguckt und war so, ich muss jetzt sauber machen.
Ich habe so viele Fragen. Wir besprechen hier oft zu dumm zum Verbrechen. Danach möchte ich einfach nur noch weiter darüber reden und mehr beantwortet bekommen. Bitte schickt mir auch dieses Video zu. Übrigens für alle, die nicht so ganz, vielleicht aus dieser Generation kommen von uns oder auch gar nicht solche Social-Media-Opfer sind wie wir.
Yeah.
Reels, worüber Lynn gerade geredet hat, sind diese sehr, sehr kurzen Clips auf Social Media, die man ungefähr 30 Mal am Tag anschaut und danach sich fragt, was man die letzten 2 Stunden gemacht hat. Und
genau.
Die Zeit ist weg.
Ja.
Also das ist dieses schwarze Loch auf eurem Handy, was euch reinsaugt und ihr wisst nicht, wie ihr da gelandet seid. Heute sprechen wir tatsächlich ein bisschen auch über genau diese Art von Medienkonsum. Es geht nämlich um Mami-Blogger. Lynn, hast du eine Meinung zu so Social-Media-Profilen von Müttern, die das Familienleben als Content zeigen?
Also erstmal denke ich so, ist voll schön, ist doch irgendwie schön, wenn du dein Leben zeigst, kannst ja machen, wie du willst. Ich finde immer so ein bisschen schwierig, wenn man seine Kinder zu sehr reinzieht und irgendwie damit dann auch so Kooperation macht und so. Aber gut, muss am Ende jeder für sich wissen. Ich denke mal, das sollte irgendwie das Kind vielleicht auch mitentscheiden können. Das kann es halt bis zu einem gewissen Alter nicht. Aber ich habe am eigenen Leib gemerkt, wie gut sowas funktionieren kann, weil ich habe ja einen Verlobungspost hochgeladen und der ist auf einmal durch die Decke gegangen. Und so alle anderen Posts, die ich so privat gemacht habe, zu irgendwie uns beiden, interessiert die Leute nicht so viel wie
Na,
so.
Na toll.
Ja, war frustrierend für mich.
Da hab ich kurz für mich ist es jetzt auch frustrierend.
Ja, ich habe kurz gedacht, vielleicht ist meine zukünftige Karriere als Mama-Bloggerin, weil anscheinend diese persönlichen Sachen so viel besser funktionieren. Deswegen verstehe ich schon, warum diese ganzen Mama-Bloggerinnen, mir fallen da natürlich gleich jetzt viele Namen ein, auch in Deutschland, das als ihren Inhalt machen. Wahrscheinlich, weil es ihr Leben ist, aber auch, weil es einfach extrem gut funktioniert.
Und es ist ja auch gut für Leute, die sich Inspiration suchen, die irgendwie Tipps haben wollen, die auf YouTube gehen und schauen, Kindererziehung oder irgendwie, was kann ich denn nochmal kochen und so. Ich muss sagen, okay, jetzt werden Leute wieder ausrasten. Ich versuche es in der Folge zu vermeiden. Ich vergleiche nämlich immer Freddo mit Kindern. Und ich weiß, dass jede Mutter so ist. Du hast einen Hund, es ist kein Kind. Hör auf, beides zu vergleichen. Das nervt. Du kannst durchschlafen nachts. Ich weiß, es ist nervig. Aber als ich Freddo adoptiert habe, da brauchte ich auch jede Art von Hinweis und war auch auf ultra vielen Profilen.
Ich möchte gerade sagen, ich bin erleichtert, dass du gesagt hast, adoptiert und nicht geboren hast.
Naja, ich bin nicht die leibliche Mutter. Ja, das muss man schon leider festhalten. Aber ich bin die gefühlte Mutter. Naja, auf jeden Fall, deswegen verstehe ich, dass man sich die Hinweise sucht. Aber es gibt natürlich auch unfassbar viele Gefahren und es gibt auch sehr viel berechtigte Kritik an dieser Art von Content. Und wir beschäftigen uns heute mit einem absoluten Extrembeispiel. Und es ist auch ein super aktueller Fall. Und ich würde sagen, bevor wir hier noch großartig viel ankündigen, starten wir einfach mal. Los geht's mit dem Fall. Für diesen Fall gehen wir nur ein Jahr zurück. Es ist Mittwoch, der 30. August 2023. Und wir reisen in dieser Folge natürlich nach Amerika, in den Bundesstaat Utah in den USA. Im Süden des Staates ist es warm und sonnig. Die Luft ist wahnsinnig trocken. An diesem Tag, dem 30. August 2023, steigen die Temperaturen bis zu 35 Grad. Manchmal wird es sogar noch heißer im August. Es herrscht ein drückendes Steppenklima. Die Sonne knallt und kann innerhalb von Minuten einen Sonnenbrand verursachen. Und so bestehen weite Teile der Landschaft in Utah einfach nur aus kargen Steinwüsten, die sich kilometerweit ausbreiten. Sie erinnern an eine Marslandschaft. Egal in welche Richtung man hier schaut, sieht man rötliche Berge und Felsen. Utah ist für diese Felsenformationen bekannt. Sie glühen in der Landschaft orange und rötlich. Und einer der Berge ist der berühmte Monument Valley, der als Kulisse für viele Westernfilme genutzt wird. Utah, der Staat, ist dünn besiedelt. Die Menschen leben vor allem in kleineren Städten. Große Metropolen, wie es in den anderen Teilen Amerikas sie gibt, sind hier nicht. Die Hauptstadt, Salt Lake City, ist zwar vielen vom Namen her bekannt, aber auch sie ist eigentlich eher dünn besiedelt. In der Stadt leben gerade mal so viele Menschen wie in Kassel.
Oh.
Ja, das ist nicht so viel.
Oh, ja, also ich dachte jetzt irgendwie nicht, dass Kassel und Salt Lake City genau gleich viele Leute haben, ungefähr gleich viele Leute haben, weil Salt Lake City klingt so viel epischer und größer.
Du merkst also, Utah ist einfach super dünn besiedelt und nicht so viele Menschen haben Lust, hier in der Wüste zu leben. Heute gehen wir in einen dieser kleinen Orte im Nirgendwo. Dieser Ort heißt Ivins. Die Welt außerhalb von Ivins scheint unendlich weit entfernt, fast als existiere sie gar nicht. Ungefähr 9500 Menschen leben hier und auch Ivins ist umringt von rot-orangenen Bergen. An diesem Mittwoch im Jahr 2023 brennt die Sonne schon früh über den Dächern. Doch während sich die meisten über die Kühle drinnen erfreuen, zieht es eine Person mit voller Macht nach draußen. Um 10 vor 11 geschieht hier etwas in der Straße Torgo Court, das das Leben für viele Leute hier für immer verändern wird. An der besagten Adresse steht ein großes Haus. Dieses Haus hat 5 Badezimmer, eine Garage, die Platz für 5 Autos hat. Dort ist ein wunderschöner Pool und daneben auch noch ein Whirlpool. Ein absolutes Luxushaus, super modern. Das sieht aus wie so eine Betonfestung oder eher wie ein Bunker. Also so ein Haus erwartet man in so Architektenmagazinen, weil es so modern und so außergewöhnlich aussieht.
Ich muss jetzt erstmal sagen, so ein Bunker klingt für mich nicht so nach einem schönen Haus.
Ich zeig's dir jetzt mal kurz.
Mhm. Ah ja, okay.
Also,
okay, also das sieht eher schon, jetzt wo ich das Bild sehe, sieht halt aus wie so ein super stylisches Haus mitten in der Wüste.
Mhm. Das Haus passt sich auch total an die Umgebung an. Also dahinter ist ein roter Berg und genauso wie die Umgebung und der Boden ist auch die Einfahrt und das Haus rot und sie wird flankiert von einer kleinen Mauer aus weiteren roten Steinen. Ringsherum stehen Kakteen und trockene Büsche. Und mehr Pflanzen scheinen bei der Hitze auch gar nicht wachsen zu können. In diesem Haus öffnet sich langsam ein Fenster im Keller. Und aus diesem Fenster hangelt sich ein kleiner Junge. Er hat sandblonde Haare und ist 12 Jahre alt. Mit aller Kraft strengt er jeden Muskel seines Körpers an. Er will unbedingt das Haus verlassen. Und der Junge schafft es. Er schaut sich jetzt um und rennt dann so schnell er kann davon. Der Junge hat keine Schuhe an, nur Socken. Er rennt über den aufgewärmten Boden. Außerdem trägt er Shorts und ein viel zu großes T-Shirt. Der Junge rennt jetzt panisch über den aufgewärmten Boden. Seine Gelenke stechen hervor und sie sehen auffällig aus. Der Junge hat etwas sehr Ungewöhnliches an sich. Irgendwas, das wird deutlich, ist hier merkwürdig.
Aber inwiefern auffällig? Sind die so dünn?
Ja, und auch so ein bisschen weiß.
Mhm.
Der Junge hetzt jetzt den Weg entlang, schaut sich immer wieder um und er wirkt dabei wie ein Getriebener. Er muss weg. Weg von dem Haus, aus dem er kam. Etwa 5 Minuten entfernt erreicht er jetzt das Grundstück eines Nachbarn. Endlich, diesmal hat er es geschafft. Was man nicht weiß, es gab tatsächlich schon mal einen Versuch, wo er ausbrechen wollte. Da ist er nicht weit gekommen. Jetzt aber ist er vor der Tür des Nachbarn. Er hält an und klopft. Der Nachbar öffnet jetzt die Tür und traut seinen Augen nicht. Wenige Sekunden später geht jetzt ein Notruf bei der Polizei ein. Am anderen Ende der Leitung ist der Nachbar. Und dieser Anruf, ich werde ihn dir gleich abspielen, ist sehr, also ich fand ihn total schwer zu hören, denn immer wieder bricht auch die Stimme des Nachbarn. Er kann nicht glauben, was er vor sich sieht und er kämpft mit den Tränen. Und bevor ich das Ganze übersetze, hier jetzt mal der Originalanruf.
911, the address of your emergency. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help.
Also die Polizistin fragt, sagen Sie mir genau, was passiert ist, und er antwortet, ein 12-jähriger Junge steht vor meiner Haustür und bittet um Hilfe. Er sagt, er käme gerade vom Haus eines Nachbarn und wir wissen, dass es dort Probleme gibt in diesem Haus. Er ist abgemagert, er hat Tape um seine Beine, er hat Hunger und Durst und er wollte von uns, dass wir die Polizei anrufen. Er hat Angst.
This kid is obviously been... I think he's been...
Und danach zittert seine Stimme und er bricht in Tränen aus und sagt, der Junge ist offensichtlich gefesselt worden. Er hat überall Wunden. Ich finde es so schlimm zu hören. Also man merkt einfach, wie nah es dem Nachbarn geht, was man da irgendwie sehen muss. Und er fragt auch weiter, er fragt immer wieder, wo ist denn deine Mama? Was ist mit der? Der Junge weiß es nicht, sagt er. Er war in einem Haus ohne seine Mama. Sie sei nicht mehr da. Und dann gibt es dann noch weitere grausame Details. Offensichtlich wurde der Junge auch psychisch manipuliert, denn er sagt dem Nachbarn immer wieder, es sei seine eigene Schuld, was ihm passiert sei. Und der Junge ist 12. Wer aber ist dieser Junge überhaupt und wo ist seine Familie? Das genau ist der Punkt, über den wir in diesem Fall reden müssen. Denn es ist nicht irgendeine Familie. Diese Familie, aus der der Junge geflüchtet ist, ist keine gewöhnliche Familie. Sie sind nicht nur in Ivins bekannt oder in Utah, sondern gewissermaßen auf der ganzen Welt. Wir alle können oder konnten sehr lange ihr Leben tagtäglich online beobachten. Denn die Mutter dieses Jungen ist eine der ersten Mom-Bloggerinnen weltweit. Sie hat Millionen von Followern und hat täglich berichtet, was bei ihnen in der Familie passiert.
Das ist zum Beispiel was, wo ich mir bei diesem Fall immer ein bisschen unklar war, weil ich habe die Videos jetzt gesehen, die sie gemacht hat als Mom-Vloggerin. Also sie berichtet über ihren Alltag, sie berichtet über ihren Alltag, sie erzählt, was sie kocht, sie zeigt ihre Kinder, nimmt uns irgendwie mit in ihr Leben. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist es erst jetzt so bekannt geworden oder war sie vor wirklich schon jemand, der groß war auf Social Media?
Ja, sie war super groß. Also sie hat richtig Erziehungstipps auf YouTube gegeben. Sie war eine der ersten. Sie hat super früh damit angefangen. Sie hatte viele, viele Fans und ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber durch ihre große Reichweite gab es auch irgendwann dann halt ein paar Fans, die genauer hingeschaut haben.
Okay.
Aber ja, es war schon eine der größten Mom-Bloggerinnen in den USA und sie hatte überall Fans, sie hatte überall Mütter, die sie inspiriert hat. Und jetzt ist ein Junge aus ihrer Familie geflüchtet mit Wunden über dem Körper und man weiß einfach nicht, was ist passiert. Was ist passiert, als die Kameras nicht an waren. Und um zu verstehen, wie das in so einer ja öffentlich stattfindenden Familie überhaupt vor sich gehen konnte, schauen wir uns diese Familie mal genauer an, allem voran die Mutter. Ihr Name ist Ruby Frankie.
Also ich muss kurz schon mal vorab sagen, dass ich einfach gerade die größten Flashbacks ever zu der Folge über die Turpinkinder hatte.
Mm.
Also das war ja schon mal so, wo ein Kind aus dem Keller rausgekrabbelt ist. Und voll viel auf Social Media war. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, wo das jetzt hingeht. Hier ist natürlich nochmal eine Stufe absurder. Also wir haben hier eine Mutter, die irgendwie Mom-Bloggerin ist und jetzt passiert zu Hause irgendwas Grauenhaftes.
Ja, der Fall der Turpin-Kinder ist ja auch auf Social Media viral gegangen, weil man nicht glauben konnte, dass Kindern sowas angetan wird. Die wurden über Jahre hinweg zu Hause eingesperrt und sind dann irgendwann selber geflohen, beziehungsweise eins der Kinder, und daraufhin wurden die Eltern verurteilt. Heute müssen wir uns aber erstmal anschauen, inwiefern ähnelt sich das. Was auf jeden Fall das gleiche Ausmaß erreicht hat, ist der Medienrummel um den Fall. Also genauso wie bei den Turpin-Kindern gibt es auch hier super viele Internettheorien, Internetdetektive. Viele haben sich mit dem Leben von Ruby Frankie beschäftigt und auch so, ich habe auch bei der Recherche so Twitch-Accounts gefunden und so. Also auch viele so Internet-Blogger bloggen jetzt über sie. Also es sind dann so Reaction-Videos und so. Es ist, es ist eine ganze Internetwelt, die sich mit diesem Fall beschäftigt. Aber wer ist überhaupt Ruby Frankie und was ist wirklich passiert? Um das zu klären, müssen wir einmal ganz zum Anfang zurückgehen. Und zwar ins Jahr 2015 nach Springville. Springville ist ebenfalls eine Kleinstadt in Utah, und zwar im Norden des Staates, etwa 4 Stunden von Ivins entfernt. Hier blüht das Leben auf, denn anders als die karge Wüstenlandschaft im Süden ist Springville grün, einladend mit idyllischen Vororten. Das Klima ist hier mild. In Springfield gibt es nette Restaurants und süße Cafés. Hier spielen Kinder in den Einfahrten Basketball, Väter waschen ihre Pickups und amerikanische Flaggen wehen im Wind. In der E River Bottom Road lebt im Jahr 2015 die Familie Frankie. Ich habe dir mal ein Foto mitgebracht, da sieht man die Familie in dem Jahr und du kannst ja vielleicht mal ein bisschen deinen ersten Eindruck beschreiben.
Puh, also ich muss sagen, so vom ersten Blick sehen die aus wie die perfekte Familie. Die haben alle so richtig hübsche Kleider an, so wirklich so auch so ein bisschen Old-Fashioned-Kleider, also so weiße, spitze, die Kleider gehen alle über die Knie, die Männer haben alle bunte Krawatten an, es sind so Frühlingsfarben, sie stehen in irgendeinem schönen Garten. Also sehen super nett, sympathisch aus und ja, vielleicht ein bisschen spießig, aber jetzt eigentlich nicht eine Familie, wo du glauben würdest, dass was Schlimmes passiert.
Im Jahr 2015 besteht die Familie Frankie aus der Mutter, Ruby, dem Vater, Kevin und den 5 Kindern, Sherry, Chad, Abby, Julie und Russell. Mutter Ruby ist 33 Jahre alt und in diesem Jahr ist sie schwanger mit ihrem 6. Kind. Und Ruby ist überglücklich. Sie hat ihren perfekten Mann, ihre perfekte Familie, ihr perfektes Haus, ihre perfekten Kinder. Sie lebt genau das Leben, das sie sich immer gewünscht hat. Eine große, glückliche Familie mit vielen Kindern. Ruby und ihr Mann haben sich an der Uni kennengelernt. Und es ist auch nicht ganz klar, ich konnte das nicht so ganz identifizieren, was Ruby studiert hat. In einer Quelle habe ich English Literature gelesen, in einer anderen BWL. Klar ist aber, dass sie auf einer Party die Liebe ihres Lebens getroffen hat, Kevin. Zu dieser Zeit war Ruby 18 und Kevin 21. Er war groß, hatte ein strahlendes Lächeln, hat Engineering an der Utah University studiert und direkt mit ihr geflirtet. Und er fühlte sich auch direkt geschmeichelt, denn Ruby war die hübscheste Frau auf der ganzen Party. Also er hat sie auch als eine Frau beschrieben, die sofort auffällt, wenn sie im Raum ist. Sie hat nämlich auch Charme, sie ist selbstbewusst und ich weiß nicht, ich zeige dir gleich noch ein paar Videos von ihr. Sie hat auch so eine sehr, ja, direkte Art. Sie ist ein bisschen frech, sie ist so ein bisschen so... Sie sagt, was sie denkt, sie ist selbstbewusst, sie ist mutig, so wirkt sie. Und so war sie auch immer schon, auch als Jugendliche.
Also ich kenne ja ein paar Videos schon von Ruby und ich finde sie wirklich außerordentlich hübsch.
Absolut.
Sie da hat auch so ein bisschen sowas, ja, Freches, Süßes an sich, sieht sehr jung noch aus. Und ja, also ich verstehe, dass sie eine Frau ist, die hervorsticht.
Absolut. Und das fällt auch direkt Kevin auf. Er hat das Gefühl, Ruby flirtet super viel mit ihm. Später sagt er aber, okay, ja, hat sie irgendwie mit jedem gemacht. Sie war einfach super flirty von ihrer Art und man hat gemerkt, dass der junge Ruby scheinbar die ganze Welt offen steht. Es gibt auch ein Foto von Ruby, das sie in jungen Jahren zeigt. Auf diesem Foto hat sie lange blonde Haare, es geht ihr fast bis zur Hüfte. Und auf einem anderen Foto sitzt sie lässig auf einem Stuhl. In ihrem Schoß ist ein Buch aufgeklappt und sie lehnt sich dabei nach hinten, posiert und spielt auch schon, das sieht man auch damals, ganz natürlich mit der Kamera. Ruby weiß, dass sie fotogen ist und sie weiß, wie sie sich für das perfekte Foto in Szene zu setzen hat. Kevin verliebt sich direkt in die schöne Ruby und ihr geht es genauso. Kurz nach der Party gehen sie auf ihr erstes Date. Sie essen im Restaurant Olive Garden und lachen viel zusammen. Und von jetzt an geht alles ganz schnell. Innerhalb weniger Tage stellen sie sich gegenseitig ihren Familien vor und nach ein paar Wochen sind sie schon verlobt.
Wow. Ja. Okay, Utah, ne? Also Utah ist ja auch ein bisschen traditioneller, aber das geht schon sehr schnell.
Sie heiraten nach wenigen Wochen im September 2000 und schon bald bekommen sie auch ihr erstes Kind. Mit 21 Jahren ist Ruby Mutter und ihr Kind Sherry wird im März 2003 geboren. Aber jetzt, im Jahr 2015, ist Ruby ja mit dem 6. Kind schwanger. Kevin arbeitet mittlerweile als Professor an der Brigham Young University und den Haushalt schmeißt Ruby. Ihre Aufgabe ist es, zu kochen, zu putzen, aber vor allem sich um die Kinder zu kümmern, während Kevin das Geld nach Hause bringt. Und in Rubys Leben läuft bisher auch alles absolut nach Plan. Doch eine Sache scheint ihr dann doch zu fehlen. Neben nämlich den alltäglichen Pflichten sehnt sie sich auch noch nach einer weiteren Aufgabe. Sie überlegt manchmal, doch irgendwie einen neuen Job anzunehmen oder vielleicht auch ein neues Hobby oder so zu entdecken. Sie möchte einfach irgendwas Ungewöhnliches tun, irgendwas, was sie trotzdem aber auch mit ihrem Familienleben vereinbaren kann. Und auch etwas, das ihr Leben und das ihrer Kinder verändern kann, zum Guten. Und sie entscheidet sich für etwas, das ihr Leben und das ihrer Kinder tatsächlich verändert. Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen kann, wie sehr. Am 7. Januar 2015 lädt Ruby Frankie ein Video auf YouTube hoch. Dieses Video heißt The Making of Eve, also die Entstehung von Eva. Das ist übrigens ihr sechstes Kind.
Ah, okay. Ich dachte, wir sind jetzt ganz woanders bei biblischen Adam und Eva. Und ich war so, Gott hat so viel Klugheit genommen und was weiß ich was. Ich war so, okay, wow.
Nein, das ist quasi die Entstehung des kleinen Geschwisterchens Eva. In dem Video trägt Ruby ein grünes Shirt und sie steht dabei in der Küche und hält ein scharfes Messer an der Hand. Mit diesem Messer will sie offensichtlich den Kuchen aufschneiden, der vor ihr auf dem Tisch steht. Und um sie herum stehen ihre fünf Kinder. Sie alle sind ungeduldig, hektisch, aber haben gute Laune. Die Spannung in der Luft ist greifbar. Denn wir sehen in diesem Video eine sogenannte Gender-Reveal-Party.
Ah, okay.
Deswegen auch die Entstehung von Eva. Also den Geschwistern ist in diesem Moment noch nicht klar, ob sie eine kleine Schwester bekommen oder einen kleinen Bruder.
Also ich muss ganz kurz sagen, ne, dieser Titel des Videos ist ja sowas von Clickbait. Also so, da kannst du ja, also The Making of Eve, da denke ich ehrlich gesagt jetzt nicht, dass Leute sich einen Kuchen aufschneiden, sondern ich denke an einen halben Porno.
Absolut.
Also wie entsteht dann, wird ein Kind, nicht indem du einen Kuchen backst.
Hatte aber ich auch kurz Angst vor, als ich den Titel gelesen habe. Aber nee, es hat sich als Gender Reveal Party revealed. Also okay. Inception-mäßig. Wow, es ist was ganz anderes. Und zwar ist das eine Gender Reveal Party, von der ich auf diese Art und Weise noch nicht gehört habe. Denn tatsächlich wird das Geschlecht des Babys in Form eines Kuchens entblößt.
Du bist wirklich sehr wenig auf TikTok und Instagram
unterwegs. Ist das
normal? Ja, das ist ein großes Ding in Amerika. Dann ist entweder der Kuchen von innen drin pink oder blau.
Ja. Ah, okay. Wow, okay, du kennst dich aus.
Ich kenne mich aus.
Wow, nee, das wusste ich nicht. Also ja, pink, wenn es ein Mädchen ist, blau, wenn es ein Junge ist. Und in diesem Moment hält Kevin die Kamera, filmt seine Familie. Die fünf Kinder sind sich auch gar nicht einig. Einige von ihnen flüstern, hoffentlich pink, ich will unbedingt ein Mädchen. Andere sagen, oh, hoffentlich blau. Und dann schneidet Ruby den Kuchen an. Die Spannung wächst. Und der Kuchen ist, wir können ja mal reinhören.
Cake in the side is the color of the baby.
Okay, we don't know.
It's boy.
So we're gonna find out if it's pink or if it's blue.
Cut it!
Oh, I'm nervous.
Go. I hope it's. It's pink! It's gonna be a girl!
I see.
Whoa!
Oh.
I thought for sure it was a boy.
I knew it.
Chad, staring at it won't make it turn blue, pal.
Also es ist ja ein Mädchen, alle sind ganz aufgeregt. Ich muss direkt schon sagen, ich verstehe, warum dieses Video funktioniert. Es ist unglaublich süß. Du siehst einfach ganz viele Kinder, die sich voll darüber freuen, ein Geschwisterchen zu bekommen.
Und auch diese hohen Kinderstimmen. Boy, 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 it's pink.
Ich finde es natürlich direkt schon kritisch, weil es ist eine super intime Familiensituation. Ja. Die Kinder sind ganz klein, wissen nicht, dass sie gefilmt werden. Und jetzt wird einer dieser super intimen Momente ohne ihr Einverständnis einfach veröffentlicht.
Und der Vater, also ich finde das so im privaten Bereich natürlich überhaupt nicht schlimm. Ne? Aber wenn man es irgendwie auf YouTube lädt, ist es schon kritisch, dass er seinen Kindern so richtig ins Gesicht filmt. Also jede Reaktion wird mitgenommen. Zum Beispiel Chad, der älteste Sohn, der reagiert total enttäuscht. Also er wollte viel lieber einen Bruder, weil er jemanden haben möchte, mit dem er irgendwie zusammen spielen kann und so. Und der guckt dann nur so enttäuscht auf den Kuchen und der Vater filmt ihn und sagt dann auch so, darauf starren macht das auch nicht blau. Und Ruby lacht. Also man merkt, die Kinder werden schon etwas inszeniert hier und sind einfach der Mittelpunkt des Geschehens auf diesem Kanal. Außerdem muss ich auch kurz kritisieren, wenn man daraus ein großes Ding macht, dann nenn es doch nicht die Entstehung von Eva. Es ist vollkommen klar, dass es pink ist. Oder?
Wow. Du hast absolut recht. Ja, ich war so mit Sextapes und Adam und Eva beschäftigt, dass ich das vergessen habe.
Also da muss man noch ein bisschen üben, um den Teaser ein bisschen größer zu machen und nicht alles zu spoilern. Aber okay, dieses Video ist nun ungefähr 10 Jahre alt. Und der Fall der Familie Frankie und all das, was in den Jahren nach dem Upload dieses Videos passieren wird, beginnt an diesem Tag. Das Video springt nach einer Minute in eine neue Szene. Jetzt befinden wir uns nicht mehr an dem Küchentisch, wo gerade noch der pinke Kuchen offenbart wird, sondern wir befinden uns im Krankenhaus. Hier sehen wir Ruby mit einem Baby mit einer pinken Schleife auf dem Kopf. Es ist Eve. Frisch geboren, erst vor kurzer Zeit hat sie das Licht der Welt erblickt. Wie lange das genau her ist, das wissen wir auch in diesem Moment gar nicht, aber es kann auch nicht so lange gewesen sein, denn die Kamera wackelt und filmt Ruby mit Eve im Bett kurz nach der Geburt. Auch einige der anderen Kinder sind da. Ab dem ersten Moment auf der Welt, ab dem Moment, wo Eves Stimme einen Klang bekommt, ihr Gesicht ganz rot ist und ihr kleiner Körper voller Leben, steht die kleine Eve in der Öffentlichkeit. Eve hat nicht um dieses Leben mit der Kamera gebeten. Sie wurde auch nie gefragt. Keins der Kinder wurde je gefragt. Auch das Video wird auf YouTube hochgeladen und es kommt gut an. Glückwünsche, Likes und Follower strömen herbei. Ruby ist Feuer und Flamme. Warum jetzt nicht einfach noch mehr Videos machen, denkt sie sich. Anscheinend finden die Leute ja Gefallen an ihrem normalen Leben. Das Leben einer ganz normalen Familie aus Utah. Und zu Beginn ist es das auch. Es ist nämlich eine Zeit, in der die täglichen Reality-TV-Formate langsam ergänzt werden mit einer neuen Art des Formats, den Vlogs. Also den Videoblogs, in denen immer mehr Menschen ihr Leben mit der Kamera dokumentieren und es dann auf YouTube hochladen.
Naja, es ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise, fühlt es sich noch echter an. Ne? Du bist die ganze Zeit bei den Leuten dabei, sie filmen sich selber, da ist kein Kameramann, da ist keine Inszenierung, da steht kein Licht. Du bist wirklich im Leben dieser Familie dabei und das hat natürlich einen gewissen Reiz.
Du hast das Gefühl, privater geht's eigentlich nicht. Und tatsächlich berichten die Frankies ja auch privater denn je. Die nehmen die Kamera sogar mit zur Geburt. Das ist so ein krasser Moment und das interessiert die Menschen. Also Menschen wie irgendwie du und ich, die ein ganz normales Leben führen, können plötzlich tausenden Menschen zeigen, wie unser Leben eigentlich ist. Ruby und Kevin wollen auch ein Teil dieser ersten Generation von Vloggern werden. Sie finden das erste Video irgendwie total erfolgreich und brauchen jetzt noch einen Namen für ihren YouTube-Kanal. Sie sind ja 8 Familienmitglieder, also die 6 Kinder mittlerweile und 2 Erwachsene. Und deswegen denken sie sich, 8 Passengers ist doch ein perfekter Name. Und so nennen sie auch ihren Kanal, 8 Passagiere. Ruby vloggt jetzt ständig. Die Kamera ist wie ein weiteres Familienmitglied. Dass sie nicht mal vloggt, passiert eigentlich nie. Und da würde ich sagen, hören wir auch jetzt mal rein.
I've never, never once forgotten.
Ich habe noch nie, nicht ein einziges Mal vergessen zu vloggen. Das ist für mich so, als würde ich vergessen zu essen oder zu atmen. Ich würde es einfach nie vergessen, die Kamera in die Hand zu nehmen und zu vloggen.
I would never forget to do that.
Also da ist ja nichts mehr privat, ne?
Ja, also das ist schon extrem. Ich weiß auch nicht, wie gesund das ist. Außerdem erzählt sie auch auf YouTube von ihrer größten Angst. Lynn, hast du eine Ahnung, was diese größte Angst sein könnte?
Dass ihren Kindern was passiert vielleicht?
Nein, rate mal weiter.
Vielleicht, ja, das ist jetzt ganz böse gesagt, dass der YouTube-Kanal zugrunde geht.
Ja, so ungefähr. Wir können ja auch da mal reinhören, weil ihre größte Angst hat sie natürlich auch auf YouTube der Welt mitgeteilt.
Honestly, my biggest fear.
Ehrlich gesagt ist meine allergrößte Angst, seitdem ich mit dem Vloggen begonnen habe, was ist, wenn ich aufwache und meine Kinder den ganzen Tag nur die Wand anstarren und es nichts zu filmen gibt? Das ist echt meine größte Angst.
That is legitimately my biggest fear.
Was?
Ja.
Vielleicht ist deine größte Angst, dass dein Kind vor ein Auto läuft.
Oder dass es die Wand anstarrt, weil es irgendwas hat.
Ja.
Und du nicht mehr vloggen kannst, weil es irgendwas psychisch hat und den ganzen Tag die Wand anstarrt.
Schwierig. Ganz schwierig.
Die Kamera begleitet jetzt jeden Schritt, jeden einzelnen Moment von Rubys Leben. Dabei wird nichts ausgespart. Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten jetzt private Einblicke in ihr Familienleben, in ihr Vorstadtleben in Utah. Ruby ist eine ganz neue Art von Influencerin. Heute würde man sie als sogenannte Momfluencerin bezeichnen. Zu dieser Zeit gibt es diesen Begriff aber noch nicht, denn Ruby ist eine der ersten Familienvloggerinnen. Andere Frauen holen sich von ihr Inspiration. Werdende Mütter schauen ihre Videos mit Vorfreude, überforderte Eltern suchen nach Tipps bei der Mama. Und Ruby hat riesengroßen Erfolg damit. Was sie macht, ist für ihre Community etwas ganz Neues, etwas Spannendes und Außergewöhnliches. Auf ihrem Kanal gibt es lustige Dramen mit den 6 Kindern, es gibt aber auch emotionale, wholesome Momente. Vor allem gibt es aber Tipps zur Erziehung. Denn Ruby hat ja 6 Kinder, also weiß sie ganz genau, wie man für so viele Kinder kocht, welche Spiele, Filme und welche Bücher gut ankommen bei ihren Kindern. Und sie erklärt auch, welche Werte sie vermitteln möchte als Mutter. Und natürlich, wie man Konflikte behandeln kann.
Und sie ist dabei ja sehr selbstbewusst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Muttersein sehr oft überfordernd sein kann. Und wenn du dann so ein Video siehst von jemandem, der sagt, ja, ist ganz normal, aber ich zeig dir jetzt, wie es funktioniert. So ist ja oft bei diesen Videos, ne? Auch so Ernährungsvideos und so sind ja immer so, ja, ich sehe dein Problem, ich löse es für dich. Und dann muss die Person, die vor der Kamera ist, nur hübsch sein, selbstbewusst sein und auch noch tolle Kinder haben. Mhm. Und dann bist du so, ja, okay, ich glaube dir, voll spannend. Ich will auch das haben, was die mit ihren Kindern hat.
Und sie hat ja auch Videos jeden Tag hochgeladen, wo man sieht, dass es ja auch funktioniert. Also die Kinder wirken glücklich, die sind irgendwie total süß miteinander. Natürlich könnte man sich fragen, werden auch nur gewisse Momente gefilmt? Klar. Aber ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen das Gefühl, die macht's richtig. Wie macht sie das? Unter anderem macht sie es zum Beispiel so, Ruby unterrichtet ihre Kinder eine Zeit lang zu Hause und postet dann Videos über dieses Homeschooling. Man muss sagen, Homeschooling ist in den USA sowieso weit verbreitet, beziehungsweise generell weit verbreiteter als hier. Hier gibt es ja die Schulpflicht. Und der ein oder andere Zuschauer holt sich dann auch Tipps übers Homeschooling ab. Ruby hat auch so eine Methode, dass sie sagt, jedes Kind wird mindestens ein Jahr bei ihr homeschooling-mäßig unterrichtet, während die anderen zur Schule gehen, sodass sie mit jedem Kind zumindest ein Jahr lang intensiv Zeit hat. Das klingt ja erstmal total schön. Mhm. Es ist natürlich aber auch ein bisschen problematisch, wenn man bedenkt, dass ja Dinge dadurch weniger auffallen, weil weniger Lehrer drauf gucken können.
Ja, ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum Leute, die dafür ausgebildet wurden, unsere Kinder unterrichten sollten. Das bringt natürlich auch Konflikte mit sich, ne, wenn die Mama auch noch die Lehrerin ist.
Ja, absolut. Trotzdem muss man sagen, ist die Tendenz steigend in den USA, dass Eltern ihre Kinder selber unterrichten. Auch ein bisschen der Corona-Pandemie geschuldet, wo es dann irgendwie auch eine Zeit lang schon fast gefordert war von den Eltern und sie deswegen damit einfach weitermachen.
Und auch, weil man damit sehr gut seine eigenen Werte an die Kinder weitergeben kann und damit sicher gehen kann, dass die Kinder genau so erzogen werden, wie man das möchte.
In einem Interview erzählt Ruby, dass sie durch ihren Kanal nicht nur den Alltag mit 6 Kindern teilen möchte, sondern auch eine inspirierende Botschaft an Frauen senden will. Insbesondere an Frauen, die derzeit Babys stillen oder auf dem Weg zur Familiengründung sind oder die nachts nicht durchschlafen können. Frauen, die auch überfordert sind. Sie sieht sich selbst als Vorbild für diese Frauen, möchte durch ihre Videos anderen helfen. Und deswegen hat sie auch ein weiteres Credo: Sie möchte nicht nur die schönen Momente zeigen, sondern auch die Momente, in denen die Erziehung schwierig erscheinen kann, also auch unschöne Momente. Und ihre Botschaft dabei ist immer: Du kannst alles schaffen, solange du es mit Liebe machst. Ich muss sagen, das ist ja erstmal auch total schön. Also auch, dass sie da authentisch ist und auch, wenn sie schon postet, auch beides zeigt. Auch mal Momente, wo es ihr selber nicht so gut geht, weil sonst könnte man ja denken, sie ist irgendwie, ja, Gott und alle anderen sind fehlerbehaftet.
Ja, also wenn sie nur sich selber in jeglichen Situationen zeigt, ist das ja ihr überlassen. Aber ich finde es einfach super kritisch, wenn du einen Streit hast, deine Kinder zu filmen. Also sorry, ist ja nicht so, dass wir beide uns streiten oder ich streite mich mit meiner Familie oder was weiß ich was und dann filme ich die Leute und stell das ins Internet. Also mehr kannst du ja nicht in die Privatsphäre reingehen, als dass du so in den intimsten Momenten der Familie eine Kamera drauf hältst.
Genau, das ist der Punkt, den kannst du dir direkt mal merken. Also die Kamera ist nicht nur auf sie gerichtet in diesen Momenten, sondern auch auf Minderjährige. Manchmal posten sie und Kevin an 5 Tagen in der Woche ein neues Video. Und die Community wächst durch dieses sehr regelmäßige Postingverhalten auch immer weiter an. Bald warten Millionen von Menschen wöchentlich auf Rubys neue Videos. Und das steigert auch Rubys Selbstbewusstsein. Der familienfreundliche Content kommt gut an, also macht sie immer weiter. Und wir wissen ja auch, man kann mit Vloggen sehr viel Geld verdienen. Heutzutage ist ja auch über Influencer und Vlogger viel bekannt über deren Einkommen. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie ist das denn Rubys Fall, dadurch, dass sie so viele Follower hat. Ja, man konnte nicht so richtig rausfinden, welches konkrete Einkommen sie hat, aber ihr Mann Kevin hat einmal gesagt, dass es schon sehr schnell sein Gehalt als Professor überstiegen hat und irgendwann auch 6-stellig wurde.
Also sie hat schon Kooperationen wahrscheinlich gemacht, ne?
Ja.
Ja, ich finde es ja auch voll okay, wenn man Kooperationen macht. Wir machen ja beide selber auch Kooperationen, aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn die Kinder da so mit eingebunden werden, weil im Endeffekt ist es dann Kinderarbeit, ne? Wenn dein Kind Werbung macht für was, ist so. Also wenn ein Kind Werbung macht für was, macht es, ist es eigentlich ein Model für deine private Anzeige und wenn es 3 Jahre alt ist, schwierig.
Es ist sogar noch nicht mal so, dass das Kind nur beispielsweise irgendwie die Kleidung oder so trägt von irgendeiner Marke, sondern teilweise reden die auch in die Kamera und sagen so Werbesachen wirklich auf. Ne? Also sie moderieren auch wirklich sogar was. Auch Texte, die sie als Kinder normalerweise nicht sagen würden, sondern denen offensichtlich vorher irgendwie erklärt wurden, auswendig gelernt wurden und so weiter. Laut der Seite youtubers.me, eine Website, die den Verdienst von Content-Creatern anzeigt, besitzt Ruby Frankies Kanal 8 Passengers einen Nettowert von $2,5 Millionen im Jahr 2021. Der Großteil ihres Verdienstes stammt aus YouTube-Anzeigen und gesponserten Inhalten und Kleidungsverkäufen, so der Bericht. Ruby ist der Star der Videos, obwohl es eigentlich ihre Kinder sind, die den Content liefern. Ihr Job als Vloggerin gefällt ihr. Sie liebt es, weil sie gleichzeitig ja auch immer viel Zeit mit den Kindern verbringen kann. Ruby filmt die nächsten Jahre über ihre Kinder in der Küche, wenn sie essen und wenn sie spielen. Sie filmt sie auch im Schlafzimmer, sie filmt sie auch im Bad, sie filmt sie beim Kauf von Unterwäsche, beim Streiten und auch dann, wenn sie eigentlich nicht öffentlich reden wollen.
Wie, ganz kurz, sie filmt ihre Kinder, wenn die Unterwäsche kaufen?
Sie filmt sie immer.
Ich finde, man muss auch sich einfach überlegen, wer guckt sich deine Inhalte an? Und ich sehe auch schon voll oft so Social-Media-Accounts, wo Kinder beim Turnen gefilmt werden. Und ich denke mir immer so...
So kritisch.
Euch muss doch als Eltern bewusst sein, wenn du ein Video ins Internet stellst, wo dein Kind turnt und einen Spagat macht oder wenn es Unterwäsche kauft, wie in diesem Fall, dir muss doch bewusst sein, dass sich das auch Leute angucken, die es sexuell erregend finden und das willst du doch nicht.
Vor allem ist es bei Ruby sogar so, dass die Kinder, sobald sie ein bisschen älter sind, die sagen wirklich in die Kamera, Mama, bitte nicht filmen. Mama, ich möchte nicht. Und in diesen Momenten hält Ruby erst recht drauf. Denn Ruby weiß, dann entsteht ihrer Meinung nach der beste Content. Ruby dringt in jeden privaten Bereich ein. Seit die Kinder klein sind, werden die 6 Kinder jeden Tag von ihrer Mutter gefilmt. Es gibt kein Entkommen, kein Leben abseits der Kamera zu Hause. Und für die Zuschauer ist das auf gewisse Art und Weise fast schön, weil die haben das Gefühl, sie sehen Rubys Kinder vor der Kamera aufwachsen. Und das tatsächlich... Bei mir war es auch so, ich habe den kleinen Chat gesehen als irgendwie so Kind, das überrascht ist, dass der Kuchen pink ist, mhm, und später halt als Jugendlichen und mittlerweile als erwachsenen Mann. Und das ist so krass, weil du hast das Gefühl, das sind wie so Kinderstars. Du kannst die komplett aufwachsen sehen.
Ja, ist ja auch ein bisschen das Prinzip der Kardashians, ne? Mhm. Also deswegen haben wir heute irgendwie zu denen, glaube ich, auch teilweise so eine Bindung, weil du hast diese Show geguckt und du weißt alles von diesen Kindern und bist so, oh mein Gott, die sind jetzt Models, die haben jetzt ihre eigenen Make-up-Brands und Kylie und Kendall sind jetzt irgendwie mittlerweile Millionärinnen oder Billionärinnen.
Ich glaube schon, ja.
Ja, und die waren halt diese kleinen, süßen Kinder und ja, das natürlich irgendwie ist das spannend, sich anzugucken, aber ja.
Es gibt einfach super viele kritische Momente. Und einer der kritischen Momente ist zum Beispiel der, in dem Ruby sich dabei filmt, wie sie mit ihrer Tochter über das, Zitat, erste Mal sprechen möchte. Ihre Tochter sagt in die Kamera, Mom, kannst du das bitte nicht filmen? Und Ruby lacht nur. Also sie reden einfach über das Privateste, was es im Leben der Tochter eigentlich gibt. Und es wird noch krasser, Lynn. Ein anderes Mal dokumentiert Ruby die erste Rasur ihrer Töchter.
Nein,
ja. Und
nein.
Es wirkt auch total bizarr. Und tatsächlich ist das jetzt auch die Zeit, wo andere YouTuber und auch Follower von ihr sie dafür schon so ein bisschen kritisieren. Also hier und da gibt es mal so einen Kommentar und sie sagen auch, durch diese Art von Verhalten wird sie natürlich auch Pädophile anlocken.
Also ja,
das ist der Vorwurf, der kommt. Das hast du auch gerade schon gesagt. Und nicht nur das fällt den Followern irgendwann auf. Langsam vermehren sich die ersten kritischen Kommentare. Die heile Blogger-Familienwelt bekommt langsam Risse. Unter einigen Videos diskutieren fremde Menschen, ob es sich hier wirklich um eine gesunde Familiendynamik handelt oder hier schon etwas schief läuft. Diese Kommentare häufen sich jetzt, vor allem unter Videos von Situationen, in denen Ruby die Kinder bestraft. Und auch da würde ich jetzt mal in ein paar reinschauen. In einem Video ist zum Beispiel Rubys jüngste Tochter Eve zu sehen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
If you cut one more thing in my house, I'm going to take the scissors, look at me. And I'm gonna cut its head off.
Grandma will be so mad!
So what are you gonna do?
Are you gonna cut anything else?
No.
You promise?
Look at Mama. Also es geht hier um so ein Stofftier. Mhm. Wahrscheinlich das Lieblingsstofftier von der Tochter.
Ja, ist es.
Und sie filmt jetzt einfach die Tochter, wie sie ihr sagt, dass wenn sie nochmal irgendwas zerschneidet im Haus, dass sie das Stofftier zerschneiden wird.
Und ich finde auch die ganze Situation so bizarr, weil du hast ja gesehen, die kleine Tochter steht in der Mitte und alle Geschwister mussten sich im Kreis um die kleine Tochter herumstellen. Also fast wie in so einem Ritual.
Was ich noch merkwürdiger finde, sie hält in der einen Hand eine Kamera, also ihr Handy, und in der anderen dieses Stofftier und dann redet sie mit ihrem Kind, während sie das filmt.
Ja, und dem kleinen Kind, der kleinen Eve, ist es total unangenehm. Also sie schaut nur mit ganz großen Augen panisch auf ihr Kuscheltier, was ihr Lieblingskuscheltier ist. Und die Mutter hält dann das Kuscheltier quasi am Hals fest und macht mit ihrer Hand so eine Schere nach, also fast so eine Hinrichtung des Kuscheltiers und sagt, wenn du nochmal irgendwas hier falsch machst, dann schneide ich deinem Kuscheltier den Kopf ab. Und die kleine Tochter weint verzweifelt und schluchzt. Und was ich auch krass finde, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Lynn, die anderen Geschwister sind eigentlich nur diejenigen, die für Eve einstehen. Also zum Beispiel sagt ihr Bruder, komm schon, Mom, sie wird so wütend sein. Und ihre ältere Schwester nimmt sie so in den Arm, weil ich glaube, ihr fällt auf, dass die Kleine total leidet. Mhm. Bei den Fans entstehen jetzt langsam Zweifel, ob bei Familie Frankie alles so mit rechten Dingen zugeht. Manche fragen sich, ob sie in Ruby nur eine strenge Mutter sehen oder jemanden, der wirklich über die Stränge schlägt. Und schnell wird klar, es ist eher Letzteres. Mittlerweile gehen die Kinder wieder zur Schule. Aber sie leiden. Rubys Kinder haben fast keine Freunde. In einigen Videos beschweren sie sich auch darüber, aber Ruby verbietet es ihnen, Leute nach Hause zu bringen. Andere Mütter hätten in diesen Momenten vielleicht versucht, ihre Kinder irgendwie aufzuheitern und es ihnen zu ermöglichen, Freundschaften zu schließen, aber nicht Ruby. Und auch nicht Kevin. Der scheint nämlich auch nichts gegen die kruden Methoden seiner Frau zu haben. Jedenfalls gibt es kein Video, in dem er irgendwie ihr was entgegensetzt.
Ja, das wollte ich fragen. Also wie ist deren Paardynamik? Macht er aktiv mit oder?
Manchmal filmt er auch, aber der lässt denen schon sehr viel Freiraum. Also es gibt kein Video, wo er sagt, hey, das geht jetzt zu weit oder so. Und es gibt auch nicht, Also zumindest nicht, wie ich es finden konnte, so viele Videos, wo er die Erziehung übernimmt oder so. Das ist schon Rubys Thema.
Aber würdest du ihn sozusagen als Unterstützer sehen oder ist er einfach so passiv dabei?
Das ist eine schwierige Frage. Es wird auch eine große Diskussion später noch sein. Mein Eindruck ist, er unterstützt das alles. Mhm. Vor allem, wenn es ums Essen geht, zeigt sich Ruby von ihrer grausamsten Seite. Dieses Thema tritt immer wieder in ihren Videos auf und in einem Video fragt Sohn Russell nach Essen und offensichtlich merkt man auch, dass er Hunger hat. Rubys Antwort lautet, du brauchst jetzt kein Essen. In einem anderen Video verteidigt sich Ruby dafür, dass sie der 6-jährigen Eve kein Essen mit in die Schule gegeben hat. Und dieses Video ist eines der meistkritisiertesten Videos im Internet, wenn man auf ihre Erziehung zu sprechen kommt. Und ja, auch da würde ich einfach mal Ruby selber erzählen lassen, warum sie ihrer 6-jährigen Tochter kein Essen in die Schule mitgegeben hat.
I just got a text message.
Ich habe gerade eine Nachricht von Eves Lehrerin bekommen und sie sagte, dass Eve heute kein Mittagessen eingepackt hat. Ob ich ihr ein Mittagessen in die Schule bringen kann? Naja, das passiert ziemlich oft, wenn man Kinder erzieht. Ich weiß, dass es der Lehrerin unangenehm ist, wenn Eve Hunger hat und kein Mittagessen dabei hat. Und es würde ihr Unbehagen lindern, wenn ich ihr ein Mittagessen bringen könnte. Aber ich habe darauf einfach geschrieben, Eve ist selbst dafür verantwortlich, morgens ihr Mittagessen zu machen und sie hat mir auch gesagt, dass sie eins eingepackt hat. Die natürliche Konsequenz ist also, dass sie hungrig bleiben muss. Und hoffentlich springt auch niemand für sie ein und wehe, es gibt ihr jemand etwas zu essen.
And hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch.
Was? Um Himmels Willen. Ja. Sie ist so richtig so, ich hoffe, meiner Tochter gibt niemand was zu essen, wenn sie Hunger hat. Wie kannst du?
Die Tochter ist 6 Jahre alt. 6
Und
Jahre
ich weiß nicht,
alt.
Anscheinend scheint das ihre weirde Erziehungsmethode zu sein. Ja, wenn sie Hunger hat, muss sie sich halt selber Essen machen. Ja, okay, aber...
Also, das ist literally dein Job als Mutter. Du hast nicht so... Also, keine Ahnung, du musst deine Tochter nicht zweisprachig erziehen, du musst ihr auch nicht Klavierspielen beibringen, aber sie muss was zu essen kriegen.
Ja,
sie darf doch nicht hungrig sein.
Du oder dein Mann müssen dafür verantwortlich sein, dass dein Kind genug was zu essen bekommt. Und ich verstehe auch einfach nicht so, wie du so kalt sein kannst. Also wie es dir so egal sein kann, dass dein Kind hungert.
Ich hatte fast schon das Gefühl, dass sie richtig genervt ist, dass die Lehrerin sich einschaltet. Und sie war fast schon so ein bisschen trotzig. So. Also die Lehrerin denkt jetzt, ich wüsste es besser, aber ich habe ganz klar eine andere Erziehungsmethode und ich habe mega viele Follower und die Lehrer hat niemanden. Oh. So ein bisschen so, und die Lehrerin hat niemanden. So ein bisschen schon fast so überheblich, oder?
Ach, sie hat einfach eine super starke Meinung und meint irgendwie, sie hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, wo ich mich auch frage, wieso denkst du denn, dass du die perfekte Erziehungsmethode hast?
Voll.
Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass einer Mutter egal ist, dass ihr 6-jähriges Kind hungert. Also es wäre eine Sache, keine Ahnung, es wäre schon schlimm genug, wenn sie sagen würde, ich habe es einfach nicht geschafft, mich um das Essen zu kümmern. Und dann bist du ja eigentlich so, ich bin total dankbar, wenn dann irgendwie Lehrerin ihr was zu essen gibt oder so. Und da ist sie ja so richtig so, wehe, jemand gibt ihr was zu essen, die muss das jetzt lernen. Die ist 6 Jahre alt.
Ich finde, das wirkt auch ein bisschen narzisstisch, weil sie wirklich einfach trotzig ist, dass sie jetzt Kritik bekommen hat von der Lehrerin.
Ich verstehe auch nicht, wie Leute manchmal denken können. Also, wie sie denken kann, sie teilt das und Leute sind so, ja, genau.
Ich glaube, sie hat fast so ein wirklich übersteigertes Selbstbewusstsein, weil ihr so viele Menschen folgen. Und sie hat bisher ja eigentlich fast nur immer Lob bekommen. Dieses Video ist eins, was wirklich krass Kritik bekommt, als eins der ersten. Ne? Also bisher kam da noch nicht so viel, jetzt geht's vor allem richtig los mit der Kritik.
Also was das für mich aber mal wieder zeigt, man kann so dankbar sein, auch für einige Lehrer und Lehrerinnen, die halt sowas sehen und dann zu so einer Instanz werden, die auch irgendwie eingreifen können. Also meine Mama ist selbst Betreuerin an der Behindertenschule und ich habe schon oft mitbekommen, wie die morgens halt Essen kocht für Kinder, die nichts mit in die Schule kriegen, ne? Weil sie das einfach nicht mit ansehen kann und sagt, ich will halt, dass die was Vernünftiges haben, dann mache ich denen halt eine Suppe und nehme die mit in die Schule. Ich finde es so... Dass Kinder so, es sind so Grundbedürfnisse.
Und vor allem ist es ja auch noch nicht mal mehr so, dass irgendwie Eve aus einer sozial schwachen Familie kommt und das Geld für Essen nicht da wäre. Die Mutter verdient extrem viel Geld.
Ja, ist ein Prinzipding.
Es ist wirklich einfach ein Prinzipding. Und was auch nochmal die Härte der Erziehung zeigt, ist der Umgang mit Chad, dem ältesten Sohn. Chad ist jetzt 14 Jahre alt und Ruby und Kevin entscheiden sich, dass er ein bisschen besser erzogen werden muss, beziehungsweise ein bisschen härter. Und deswegen schicken sie ihn ins Anasazi Foundation Wilderness Therapy Program.
Boah, ist das so ein Erziehungscamp?
Ja. Das ist ein Camp für schwer erziehbare Kinder zwischen 12 und 17 Jahren und es klingt horrormäßig. Chad muss 10 Wochen in der Wüste von Arizona leben, um Disziplin zu lernen. Zur Erinnerung, Chad ist 14 Jahre alt.
Über solche Camps wollte ich schon richtig lange mal sprechen, weil ich habe mal so ein bisschen was über die gelesen und habe immer nicht glauben können, dass es sowas gibt.
Ja, und für alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, mal kurz hier eine kleine Erklärung, was das für Camps sind. Nach außen hin behaupten die Veranstalter, dass das Camp dazu da sei, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Disziplin und Verantwortung zu schulen. Es klingt ein bisschen nach Pfadfinderreise, nach Zeltlager im Sommerurlaub. Aber in Realität ist das ganz anders. Ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer reden von Misshandlungen, davon, dass sie tagelang mehrere Meilen in der brennenden Hitze wandern mussten, bei 43 Grad in der Wüste. Essen müssen sie sich teilweise selbst in der Wildnis besorgen. Und das ist hier nicht Seven vs. Wild, wo es irgendwie eine freie Entscheidung ist. Es sind 14-jährige Kinder, die schon wieder Hunger haben. Dabei bohren sich die schweren Rucksäcke immer weiter in die Schultern. Manche ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, dass sie als Erwachsene immer noch unter posttraumatischen Belastungsstörungen davon hätten.
Also die Berichte, die ich teilweise gelesen habe, die klingen halt wirklich wie Gefängnislager, ne? Also da werden Kinder, die versuchen dort auszubrechen, werden mit körperlicher Züchtigung bestraft, Schlafmangel, die müssen wirklich enormen Sport machen, den sie eigentlich gar nicht bewältigen können.
Also eigentlich wird Disziplin durch auch körperliche Bestrafung dort hervorgerufen und durch Härte und vor allem nicht durch Liebe. Und wir erinnern uns, Rubys Grundprinzip war es doch, mach einfach alles mit Liebe, dann ist es schon das Richtige. Mhm. Und vor allem, also was ich auch so absurd finde, sie hat einen Kanal mit Beziehungstipps für andere Eltern. Und dann schickt sie ihr 14-jähriges Kind in ein Camp, damit es besser erzogen wird?
Ja.
Also ist sie nicht die perfekte Ratgeberin? Warum ist das überhaupt nötig mit ihrem ältesten Sohn?
Also ich habe das Gefühl, das Prinzip ist, alles wird mit Liebe gemacht. Liebe zu mir selbst.
Liebe zur Kamera.
Ja.
Liebe zu YouTube. Nach dem Camp kommt Chad wieder und die sehr harte Erziehung endet nicht. Also dieses Camp hat ihn anscheinend laut Rubys Meinung nicht bekehrt. Er wird immer noch auf sehr harte Art und Weise bestraft. Und eine davon wird wieder hochgeladen, eine dieser Bestrafungen. Und das ist jetzt auch wieder ein Video, das sich auch außerhalb ihrer üblichen Fangemeinde verbreitet. Nämlich aus einem Grund. Ich würde sagen, wir hören mal rein.
My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago.
I don't think our viewers know that.
I've been sleeping on a beanbag since October. And they gave my room back like 2 weeks ago. Oh, I'll give you the reason why I lost my bedroom. I think so. I think this is the reason. At least this is the reason that's been in my head. It's pretty funny, but now that I look back, I mean, it's pretty depressing.
No, we never told our viewers.
That I woke Russell up at 2 in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack. And he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in a suitcase. And then he walked out the door and I'm like, Russell, he's like, what? And he's all happy, has his sunglasses on.
Also in diesem Video, um das vielleicht mal kurz zu übersetzen, erzählt Chad halt, dass er seit mehreren Wochen auf einem Sitzsack schläft und sein Zimmer und Bett nicht mehr hat. Und Ruby sitzt so ganz weird daneben und lächelt und sagt so, ja, ich glaube, unsere Zuschauer wissen das noch nicht, warum du dein Bett nicht mehr hast.
Er hat seit 7 Monaten kein Bett mehr.
Ja.
Das erzählt er gerade.
Und weil er halt sich einen Witz erlaubt hat und irgendwie seinem kleinen Bruder erzählt hat, sie gehen nach Disneyland und der hätte in der Nacht alles gepackt und so.
Ja. Also Chad sagt vor der Kamera, er hat seit 7 Monaten kein Bett mehr. Er schläft die ganze Zeit entweder auf dem Boden oder auf seinem Sitzsack. Und er überlegt sogar vor der Kamera, warum er kein Bett mehr hat. Er weiß es in dem Moment noch nicht mal mehr. Er ist so, Ja, ich glaube, weil ich damals vor 7 Monaten einen Streich gespielt habe, hast du ja gerade gesagt, er hat seinem kleinen Bruder mitten in der Nacht gesagt, sie fahren ins Disneyland, deswegen hat der kleine Bruder alles gepackt, die anderen Geschwister lachen, die finden das total lustig, diesen Witz, er lacht auch, sogar Ruby lacht auch, aber dafür hat er, das sagt Ruby dann auch im Video, das Privileg verloren, in einem Bett zu schlafen.
Sie nimmt ihren Kindern das, was wirklich die Grundversorgung sein sollte. Essen, schlafen, ja, so Sachen, damit bestrafst du dein Kind nicht. Und lass ihn kein Fernsehen gucken, aber auch nicht, aber für sowas, und sie scheint es nicht schlimm zu finden.
Ja, und jetzt guck mal weiter, weil jetzt passiert noch was. Die Kinder lachen jetzt alle über den Streich, den Chad seinem kleinen Bruder gespielt hat. Und Ruby lacht eigentlich auch. Als sie jetzt aber sieht, dass Chad lacht, sagt sie Folgendes.
Do you think it's funny? Because
and then I walk out.
If you think it's funny, then you that was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom.
It was not funny.
Russell got the big bedroom and Chad got the smaller bedroom. Smaller. And Russell's bigger bedroom also had a bathroom. But what you guys didn't know was Chad didn't get any room. He didn't get anything. He was sleeping on the floor in the family room.
Sie sagt gerade, wenn du das so lustig findest, könnte es sein, dass du wieder auf dem Boden schlafen musst.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie man so sein kann, und ich verstehe auch nicht, wie man das öffentlich noch machen kann. Und wie kann die Polizei oder das Jugendamt da nicht direkt vor der Tür gestanden haben?
Ja, der Polizei und dem Jugendamt fällt es noch nicht auf, aber ich habe ja gerade schon gesagt, das Video verbreitet sich jetzt auch außerhalb ihrer üblichen Fangemeinde. Auch andere YouTube-Nutzer schlagen jetzt Alarm. Auf ihren eigenen Kanälen beginnen sie darauf aufmerksam zu machen, also sogenannte Reaction-Videos hochzuladen, und sie sagen dort immer wieder, irgendwas stimmt in dieser Familie nicht. Irgendwas bei der Familie Frankie deutet darauf hin, dass Kinder hier misshandelt werden und Millionen Menschen nur dabei zuschauen, ohne irgendetwas dagegen zu unternehmen. Besorgte Menschen starten jetzt auch eine Petition, die eine Untersuchung fordert. Und in dieser Petition sammeln sie 17.800 Unterschriften. Und daraufhin wird auch die Kinderschutzbehörde Utah eingeschaltet.
Endlich.
Ja. Die Kinderschutzbehörde Utah besucht jetzt das Haus der Frankies, findet aber keine Hinweise auf ein Fehlverhalten. Ruby bekommt das natürlich mit, ne? Also die merkt ja jetzt, dass da irgendwie was gerade vor sich geht, dass kritische Kommentare aufploppen, dass Videos hochgeladen werden, in denen sie öffentlich kritisiert wird, und sie verteidigt sich jetzt auch. Sie verteidigt sich öffentlich und ihre Erziehung. Sie sagt, was die Leute nicht verstehen, ist, dass wir unseren Kindern bei allem die Wahl lassen. Wir lehren unsere Kinder, selbstbestimmt zu sein.
Hä, aber hat sie ihm die Wahl gelassen, als sie ihm das Bett genommen hat? Hat sie ihrem Kind die Wahl gelassen, als es nichts essen sollte?
Ja. Ich glaube, in ihrer Logik ist es halt, naja, es hat die Wahl zwischen Fehlverhalten und im Bett schlafen.
Boah, da könnte ich ja direkt kotzen, tut mir leid.
Aber man merkt, dass sie es sich auch auf gewisse Art und Weise zu Herzen nimmt. Sie bekommt von der Kritik mit, und langsam wird es stiller rund um den 8-Passenger-Channel. Die zunehmenden Kontroversen um ihre Erziehung markieren den Anfang vom Ende des YouTube-Kanals. Die täglichen Videos werden auf 2 oder 3 Videos pro Woche reduziert. Und dann herrscht plötzlich Funkstille. Ruby zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Es gibt keine Videos mehr. Die Vloggerin hört im Januar 2021 plötzlich auf zu posten. Vielleicht wegen der Kritik und dem Gegenwind, vielleicht aber auch, weil es zu dem Zeitpunkt, das erfährt man später, ja, in der Ehe einige Probleme gibt und die ins Wanken gerät. Man könnte ja jetzt aufatmen. Wer aber denkt, dass die Kinder jetzt endlich ein normales Leben haben, liegt falsch. Dass nicht mehr alles gefilmt wird, ist keine plötzliche Erkenntnis von Ruby. Sie hat nicht plötzlich eingesehen, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Nein, es stecken düstere Gründe dahinter. Denn nun tritt eine andere Person auf der Bildfläche in Rubys Leben auf. Jody Hildebrand. Und für Rubys Kinder wird es jetzt nur noch schlimmer. Jody ist eine andere Mom-Bloggerin, eine andere Person auf YouTube, die der ganzen Welt über erklärt, wie man Kinder zu erziehen hat. Sie sieht sich selber als sogenannte Life-Coach-Frau.
Oh nein.
Und damit wir uns sie ein bisschen besser vorstellen können, Jody ist eine blonde, 1,75 Meter große Frau und von der Ausbildung her ist sie klinische Beraterin für psychische Gesundheit und wie gesagt Life Coach. Mhm. Jody ist gut vernetzt in Utah und auch recht beliebt. Sie wohnt in Ivins im Süden von Utah. Dort ist ihr großes Anwesen, das rund 3 Millionen Dollar wert ist.
Ah, ist das vielleicht das Grundstück, wo der kleine Junge am Anfang rausgeklettert ist?
Ja, also das super moderne, luxuriöse Haus für 3 Millionen Dollar, das ist das von Jody und nicht von Ruby. Und gleich wirst du auch merken, warum dort der kleine Junge rausgeklettert ist. Das war übrigens Russell. Wie genau es zu dem Kontakt zwischen Ruby und Jody gekommen ist, ist nicht ganz klar. Einige Quellen geben an, dass Jody und Ruby sich über Rubys Bruder kennengelernt haben, der bei Jody in Therapie gewesen sein soll. Andere denken, es könnte auch irgendwie durch YouTube oder so gekommen sein. 2012 hat Jody nämlich den sogenannten Connections Classroom gegründet, ein Bildungsangebot, das Leuten Workshops zur Verfügung stellt und ihnen therapeutische Hilfe bietet. Jody setzt dabei auf 3 Prinzipien, Ehrlichkeit, persönliche Verantwortung und Demut. Das predigt sie immer wieder und so könne man laut Jody jedes Fehlverhalten beheben. Da es ihre therapeutische Beratung jedoch auch eher fragwürdig ist, zeigt ein Ereignis aus dem Jahr 2012. Hier wurde Jody in dem Jahr für 18 Monate auf Bewährung gesetzt und verlor beinahe ihre Lizenz als Therapeutin.
Warum das denn?
Ja, wegen einer sehr dubiosen Geschichte. Und zwar hatte sie einen Patienten. Dieser Patient hat sexuellen Missbrauch erlebt und ist dann zu ihr halt in die Gruppentherapie gegangen, beziehungsweise hat diese Seminare bei ihr gemacht. Und sie hat das Verhalten ihres Patienten ohne dessen Erlaubnis öffentlich diskutiert.
Was?
Also sie hat auch so Videos gedreht und die auch der Uni zur Verfügung gestellt und so. Und durch ihre fragwürdigen Methoden hat sie ihn nur weiter traumatisiert. Das konnte eben so bewiesen werden und ihn öffentlich zur Schau gestellt.
Also das klingt einfach wie Ruby, ne?
Ja,
die öffentlich ihre Kinder zur Schau stellt,
komplett,
ohne die zu fragen.
Und sie macht es halt eben bei ihren Patienten.
Boah.
Jody verspricht dabei ihrem Patienten Veränderung, ein Gefühl von Ganzheit und von Freiheit. Sie wirkt ein bisschen wie so eine spirituelle Führerin, ein bisschen auch wie ein Guru. Und sie ist vor allem eins, verführerisch. Sie scheint die Gabe zu haben, Menschen von Dingen überzeugen zu können. Auch Ruby taucht voll und ganz in ihr Programm ein. Sie wird sogar Mental Fitness Schülerin bei Jody und will sich von ihr ausbilden lassen. Und Ruby ist ja auch nicht nur irgendeine Schülerin. Ruby hat ja eine riesengroße Reichweite. Und deswegen kommt Ruby jetzt auch regelmäßig in Jodys Videos und Podcasts vor.
Moment, darf ich kurz eine Sache zwischenfragen? Was ist denn eine Mental Fitness, was auch immer?
Naja, die macht so Kurse, um dann auch Life Coach zu sein. Weil bisher hat Ruby ja diese ganzen Tipps ohne Ausbildung gegeben. Die hat ja sowas nie studiert, die hat sich ja nie ausbilden lassen, wohingegen Jody schon an der Uni war und schon Therapeutin ist. Und deswegen lässt sich Ruby eben in diese Richtung ausbilden, damit sie einfach ein bisschen seriöser daherkommt. Weil das wird ja auch viel kritisiert.
Mhm.
Warum gibt die so krasse Tipps? Hat die überhaupt Ahnung? Und so weiter und so fort.
Ich sehe hier so ein Foto von den beiden und die sehen ja auch noch gruselig gleich aus.
Ja, die haben beide so ein Headset um und sitzen in so einem Filmset, haben so ein paar Broschüren vor sich.
Und so eine gleiche Haarlänge, blond, ja.
Grinsen auch mega ähnlich, ja. Die passen gut zueinander und das merken die beiden auch und deswegen drehen sie jetzt immer mehr Videos zusammen. Also die werden jetzt fast wie so ein Blogger-Duo. Wie so ein Podcast-Duo auch ein bisschen denn.
Mm.
Macht dir das Angst?
Nee, also so ein Podcast-Duo möchte ich nicht sein.
Die beiden sind es schon. Also sie drehen jetzt immer wieder Ratgeber-Videos zusammen und erklären Menschen, wie sie ihre Dämonen loswerden. In anderen Worten, die beiden werden zu Business-Partnerin. Zur selben Zeit, als Ruby's 8-Passenger-Kanal eingestellt wird, wird sie nun zur Co-Moderatorin von Jodys Familienberatungskanal Connections. Die beiden starten auch ebenfalls einen eigenen YouTube-Channel und den nennen sie Moms of Truth, Mütter der Wahrheit.
Das klingt so gruselig.
Ja, sie sehen sich dort als Selbsthilfegruppe für Mütter, die mit irgendwelchen Aufgaben in ihrem Alltag strugglen. Und Ruby hat damit also zu ihrer Lieblingsrolle zurückgefunden. Sie ist wieder mal auf YouTube, wieder einmal in der Öffentlichkeit und redet wieder einmal über Erziehung und über das Muttersein. Und Jody hilft den Frankies jetzt im Gegenzug auch bei ihrem privaten Problem. Schließlich ist sie ja Therapeutin. Und Ruby und Kevin, die stecken in dieser Zeit in einer richtigen Ehekrise. Und in dieser fragilen Zeit verändert sich jetzt Ruby zunehmend durch den Kontakt zu Jody. Ganz besonders auch im Umgang mit ihrem Mann, das berichtet Kevin später. Den beschuldigt sie nun, dass sein Verhalten schädlich für die Familie sei. Und im August 2022 entscheidet sich Ruby, dass Kevin aus dem gemeinsamen Haus ausziehen muss. Zu seinen Kindern hat er von nun an auch kaum noch Kontakt. So ist nämlich Rubys Wunsch bzw. ihr Befehl. Und Kevin folgt, um seine Ehe irgendwie doch noch zu retten. Außerdem vertraut er auch nicht nur auf Rubys Befehle, sondern auch die von seiner Paartherapeutin. Und das ist ja Jody die ganze Zeit. Also man sollte schon diverse Dinge trennen, aber Ruby überlässt jetzt Jody ihr komplettes Leben. Nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre Beziehung, ihre Ehe und auch ihre Kindererziehung. Was Kevin zu dem Zeitpunkt nicht wirklich weiß, sagt er zumindest später, ist, dass der Missbrauch der Kinder nach seinem Auszug eine komplett neue Dimension annimmt. Einige der Nachbarn in Springville fällt nun auf, dass Ruby die vier jüngsten Kinder immer wieder für eine gewisse Zeit alleine lässt. Ruby fährt dann anscheinend immer wieder zu Jody, die ungefähr 4 Autostunden entfernt in Ivins wohnt. Die beiden ältesten Kinder, Sherry und Chad, sind außerdem zu dem Zeitpunkt bereits ausgezogen. Sie sind jetzt erwachsen und haben sich auch, das finde ich sehr auffällig, von ihrer Mutter distanziert. 2023 beginnen die Nachbarn dann, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Sie haben nämlich die beiden jüngsten Kinder, Eve und Russell, längere Zeit nicht mehr persönlich gesehen. Und kein Wunder, denn die beiden jüngsten Kinder sind mittlerweile auch gar nicht mehr bei Ruby zu Hause, sondern wurden zu Jody in die Luxusvilla 4 Stunden entfernt gebracht.
Die wohnen jetzt da?
Ja, ohne ihre Mutter. Also ich habe ja vorhin schon von dem Erziehungscamp erzählt, in dem Chad in der Wüste war. Die beiden jüngsten Kinder gehen jetzt quasi in anderen Worten ins Erziehungscamp bei Jody.
Warum macht Jody das?
Jody denkt auch, sie hat die richtige Erziehung entdeckt, wie man Kinder wirklich erziehen sollte. Und ihre Art der Erziehung ist nicht nur Disziplin, sondern auch körperliche Bestrafung. Das weiß aber die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das sind alles Momente, die beiden Frauen halt nicht filmen. Und was hier passiert, ist jetzt komplett grausam. Warum es die beiden jüngsten Kinder getroffen hat, ist außerdem auch nicht ganz klar. Vielleicht, weil sie einfach diejenigen sind, die man am einfachsten manipulieren kann, oder weil sie die kleinsten und wehrlosesten sind. Die beiden sind zu dem Zeitpunkt 12 und 9 Jahre alt.
Oh nein.
In Jodys Haus müssen die beiden jetzt stundenlang schwere körperliche Arbeit verrichten. Sie müssen schwere Kisten die Treppen hoch und runter schleppen. Sie müssen außerdem draußen in der knallheißen Sonne arbeiten. Ohne Schuhe, ohne Schatten, ohne Schutz.
Also Jody missbraucht diese Kinder einfach als Arbeitskräfte.
Und Ruby ist auch immer mal wieder dort, ne? Die fährt ja voll oft rüber und lässt die anderen Kinder wiederum alleine und guckt dabei zu, wie ihre Kinder schmerzhafte Sonnenbrände bekommen, wie sie Verbrennungen erleiden, bei denen sich sogar Blasen entwickeln.
Wie kann man nur?
Essen und Wasser wird ihnen immer wieder verweigert und das ist ja das beliebte Bestrafungsmittel von Ruby. Und Russell, der Sohn, wird einmal bestraft, als er sich unerlaubterweise Wasser nimmt. Das ist ein Grundbedürfnis, das ist so schlimm.
Wie kannst du das bestrafen?
Im Juli versucht Russell verzweifelt aus dem Haus von Jody zu flüchten, aber er schafft es nicht. Nach dem Fluchtversuch wird er mit Seilen und Handschellen gefesselt.
Was?
Die Handschellen schneiden ihm ins Fleisch. Es tut weh. Anstatt ihn in ärztliche Behandlung zu geben, schmiert Jody Cayennepfeffer und Honig auf die Wunden.
Nein.
Damit es brennt, damit er lernt. Danach werden die Wunden abgeklebt mit Tape. Das ist halt Misshandlung.
Ja, natürlich.
Neben dem physischen Schmerz, der Folter für den kleinen Körper der Kinder, kommt der emotionale Schmerz hinzu. Beiden Kindern, so heißt es in einem richterlichen Dokument, wird gesagt, dass sie besessen seien und dass die Misshandlungen eine Folge ihres Ungehorsams seien, dass die Bestrafungen ihnen auf lange Sicht nur helfen würden. Es ist der pure Horror. Jody hat Eve, laut dem Dokument, außerdem mehrmals gezwungen, in einen Kaktus zu springen. Ruby sagt später, dass sie ihren Sohn mit Stiefeln getreten, seinen Kopf unter Wasser gehalten hat und ihm mit ihren Händen den Mund zugehalten hat, um ihm die Luft abzuschnüren. Wie lange die Misshandlungen genau andauern und warum das alles passiert, ist schwer zu sagen. Es ist auch unklar, wer wie viel wusste und ob die Misshandlungen hauptsächlich von Jody oder von Ruby ausgingen. Klar ist aber, beide haben mitgemacht. Und dann ist August 2023. Und damit sind wir auch wieder am Anfang der Folge, in der Anfangsszene. Russell schafft es endlich, nach dem ersten gescheiterten Versuch zu fliehen. Er befreit sich. Und ich möchte nochmal anmerken, Russell ist 12 Jahre alt. Mit seiner Flucht und dem Notruf, den er dann jetzt durch den Nachbarn quasi absetzt, rettet er auch nicht nur sich selbst, sondern auch seine kleine 9-jährige Schwester Eve vor schlimmeren Misshandlungen. Als die Polizei beim Nachbarn eintrifft, lassen sie sich detailliert von Russell beschreiben, von wo und vor was er geflohen ist. Die Polizei dokumentiert jetzt seine Verletzungen. Dann durchsuchen sie das Haus von Jody und dort finden sie die kleine Eve. Sie sei in einem ähnlichen körperlichen Zustand, heißt es in den Berichten, wie ihr Bruder. Komplett unterernährt und mit Verletzungen übersät.
Oh Mann.
Die beiden Kinder werden sofort in ein Krankenhaus gebracht.
Das ist so schlimm.
Das ist so schlimm. Ein Einsatzkommando der Polizei umstellt jetzt auch Rubys Zuhause in Springville. Davon gibt es übrigens auch Videos, die kann man sich auch auf YouTube ansehen. Und dann stürmen die Beamten mit Maschinengewehren das Haus in der ruhigen kleinen Stadt. Die Polizei sucht jetzt die beiden mittelalten Kinder. Die Polizisten schwärmen in jeden Raum, ihre Waffen im Anschlag. Aber von den beiden Kindern gibt es keine Spur. Was ist mit ihm passiert? Nach einigen Stunden können die Beamten und Beamtinnen jedoch aufatmen. Eine andere Polizeibehörde hat die zwei mittleren Kinder bei Freunden der Familie ausfindig gemacht. Meilenweit entfernt von ihrem Zuhause und ihren Geschwistern mussten sie dort den ganzen Tag über Putzarbeit verrichten. Also in anderen Worten, Ruby hat wiederum zwei weitere Kinder an Freunde ausgeliehen zum Putzen.
Ja, also das ist auch wieder Kinderarbeit
ja.
Und sie behandelt halt ihre Kinder wie Sklaven.
Absolut. Um 21.33 Uhr lässt die Polizei verlauten, dass sie Ruby und Jody beide festgenommen haben. Mit der Verhaftung ist der Albtraum jetzt erstmal zu Ende. Also es sind gute Nachrichten. Die Kinder sind endlich in Sicherheit. Am 29. November reicht Kevin die Scheidung ein. Sein Anwalt verkündet, dass er alles tue, um das Sorgerecht für seine nicht erwachsenen Kinder zu bekommen. Denn, so sagt der Anwalt, Kevin selbst hätte von dem Missbrauch der jüngsten Kinder nichts mitbekommen. Schwierig, ne?
Ja, also ich kann vielleicht ihm abkaufen, dass er nicht wusste, wie extrem es geworden ist, auch bei Jody. Also, dass so wirklich die Kinder arbeiten mussten in der Sonne.
Unterernährt sind und so.
Unterernährt waren und so weiter und so fort. Das kann ich mir schon vorstellen, aber den Machtmissbrauch der Mutter hat er auf jeden Fall vorher auch schon mitbekommen.
Die wurden ja auch schon vorher körperlich bestraft. Die durften nicht im eigenen Bett schlafen, die waren hungrig. Das sind nur die Sachen, die vor der Kamera auch berichtet wurden. Was war alles hinter der Kamera los? Und vor allem, denke ich mir auch, als Vater, die Kinder ein Jahr lang nicht zu Gesicht zu bekommen, ist auch schon mega komisch.
Also da sind so viele Sachen, wo ich mir denke, da hätten doch Leute was mitkriegen müssen und dann hätten die auch zur Polizei gehen müssen. Allein schon auch diese Freunde, bei denen die Kinder geputzt haben.
Voll komisch.
Was?
Ja, also es gibt davon halt auch die Aufnahme, weil Polizistinnen und Polizisten tragen ja auch diese Bodycams in den USA. Und man sieht halt, wie die auch total irgendwie verstört reagieren. Die wissen davon auch nichts und sagen auch, warum sind sie jetzt hier? Die Kinder sollten hier nur ein bisschen unterstützen. Die hatten anscheinend irgendwie frei. Ja, es ist schwierig.
Also sorry, ne?
Ja.
Wenn du deine Kinder zu mir, also deine nicht existierenden Kinder, zu mir schicken würdest und sagen würdest, ja, die putzen jetzt mal dein Haus, wäre ich so, nein?
Ja.
Nein?
Ja, das ist super komisch. Ich komme auch gleich dazu, was mit den Kindern passiert. Also ob Kevin Erfolg hat und das Sorgerecht für seine Kinder bekommt.
Oh, irgendwie hoffe ich, dass die in eine ganz neue Familie gebracht werden.
Es ist so schwierig. Die haben einfach wirklich eine Horrorzeit hinter sich. Ich weiß gar nicht, was ich denen wünsche.
Ich wünsche denen, dass sie das erste Mal in ihrem Leben selber entscheiden dürfen.
Ruby Frankie und Jody Hildebrand werden jeweils in 6 Fällen des Kindesmissbrauchs angeklagt. Die Anklagepunkte beziehen sich auf 3 verschiedene Arten des Missbrauchs. Erstens eine Kombination von mehrfachen körperlichen Verletzungen oder Folter, zweitens lebensbedrohliches Verhungern und drittens schwere seelische Schäden. Und jetzt passiert wieder etwas, was ich nicht glauben konnte, als ich es gesehen habe. Während der ersten Anhörung im Gericht, nachdem man all das festgestellt hat, ne, die Verletzung, die Verbrennung, das beinahe Verhungern, als man all das festgestellt hat, macht Ruby trotzdem etwas, das ich wirklich nicht glauben konnte. Sie wendet sich gegen ihre Kinder. Sie versucht, sich irgendwie rauszureden und sie ist sich dafür auch nicht zu schade, die Schuld auf ihre Kinder zu schieben. Die Aussagen, die sie macht, sind so krass, also ich würde sie am liebsten hier gar nicht zitieren, aber man muss ja erfahren, wie ihr Gehirn funktioniert, denn die Dinge, die sie jetzt behauptet, sind folgende. Sie behauptet, dass eins ihrer Kinder bereits im Alter von 3 Jahren begonnen habe, Pornos zu schauen und ein anderes ihrer Kinder angefangen habe, andere Kinder wiederum sexuell zu missbrauchen. Und dann fügt sie noch hinzu, dass die beiden schließlich auch begonnen hätten, andere Kinder zu misshandeln. Durch ihre Bestrafungen wollte sie nur diesen Teufelskreislauf beenden. Das heißt, schuld ist ihr 3-jähriges Kind und auch das andere minderjährige Kind, das eigentlich mit all dem angefangen haben. Dann fragt auch der Richter bzw. die Staatsanwaltschaft fragt nach, hast du dafür irgendwelche Beweise? Gibt es irgendwelche Videos? Du hast ja eh immer alles gefilmt. Hast du irgendwelche Gespräche darüber? Beweise dafür hat sie keine.
Boah, was ist sie für eine narzisstische Person, dass ihr ihre Kinder so egal sind?
Sie wollte unbedingt davonkommen, ne, und hat sogar das Schicksal ihrer Kinder komplett aufs Spiel gesetzt.
Also sie erinnern mich fast auch an so eine Mutter, die ihre Kinder mit Absicht krank macht, nur um selbst irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Das hat sie zwar nicht gemacht, aber sie hat halt mit Absicht irgendwie ihre Kinder bestraft, ins Rampenlicht gezerrt, nur um halt selber berühmt zu sein. Und jetzt macht sie ihre Kinder zu Tätern, um selber zum Opfer zu werden.
Voll. Also sogar, obwohl sie jetzt in Gewahrsam ist, hat sie immer noch negativen Einfluss auf die Zukunft ihrer Kinder. Und ich fand's auch sehr spannend. Einige ihrer Kinder sind ja schon erwachsen, beziehungsweise manche sind ja schon 16, 17 Jahre alt. Und ich wollte unbedingt wissen, was sagen eigentlich ihre eigenen Kinder zu dem Verhalten ihrer Mutter? Was berichten sie? Man muss sagen, die werden sehr abgeschirmt. Also die Aussagen der Kinder sind nicht öffentlich zugänglich.
Ja, endlich mal.
Ja, genau. Genau, super. Es gibt aber einige Reaktionen, die ich finden konnte. Also meine große Frage war auch so, vermissen Sie Ihre Mutter auf gewisse Art und Weise? Gibt es da positive Momente oder sind Sie glücklich, dass sie verhaftet wurde? Am Tag der Verhaftung zeigt sich Rubys älteste Tochter Sherry erleichtert. Sie lädt ein Bild der Polizei vor dem Haus der Familie hoch und schreibt dazu Finally, also auf Deutsch endlich. Außerdem schreibt sie weiter, heute war ein großer Tag. Ich und meine Familie sind so froh, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Wir haben seit Jahren versucht, die Polizei darüber zu informieren und wir sind so froh, dass sie sich endlich dazu entschlossen haben, aktiv zu werden. Das finde ich so heftig. Mhm. Also die sind einfach glücklich und die haben es die ganze Zeit schon anscheinend der Polizei weitergegeben. Und das konnte ich leider auch nicht herausfinden. Also gab es hier schon irgendwelche Notrufe oder so, darüber konnte ich nichts finden. Aber es wirkt ja so, als ob die Kinder schon öfter mal um Hilfe gerufen haben.
Ich finde es so traurig, weil diese Kinder mussten einfach Sachen erleiden, die kein Kind ertragen sollte.
Chad macht das ebenfalls für seine Schwester auf Social Media, aber auf TikTok. Und dort lädt er ein Video hoch. Ich zeig's dir einfach mal hin.
Ja, es ist halt so, es ist so ein aktueller TikTok-Trend, wo irgendwie erst die eine Person was sagt und dann die andere drauf reagiert. Und der Gag ist so ein bisschen, seine Freundin sagt so, du würdest meine Mutter lieben. Und er reagiert dann darauf und sagt, ja, also meine Mutter ist im Gefängnis. Ich glaube, es ist ein bisschen lustig, gemein.
Er grinst auch dabei, also er wirkt erleichtert.
Ja, ich finde es voll schwierig zu sagen, weil es halt so ein TikTok-Trend ist, ne? Also dieser Tanz ist so ein TikTok-Trend. Ich glaube halt irgendwie, man merkt ja, dieser Junge ist halt damit aufgewachsen, immer gefilmt zu werden und im Rampenlicht zu stehen. Und ich finde jetzt seine Reaktion gar nicht komisch darauf, dass er jetzt selber sozusagen selbstbestimmt Videos hochlädt, aber natürlich irgendwie sich noch in alten Mustern befindet.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in Zukunft noch öfter was von den Frankie-Kindern sehen werden.
Ich auch.
Die kennen nichts anderes. Ja. Sie sind vor der Kamera aufgewachsen.
Und ich glaube auch, dass diese Aufmerksamkeit natürlich extrem ist. Also der andere Fall, der ja auch gerade bei TikTok so riesig ist, ist der Fall von Gypsy Rose. Mhm. Ein Mädchen, die auch lange durch ihre Mutter missbraucht wurde, die am Ende aber ja mit dazu beigetragen hat, dass ihre Mutter ermordet wurde. Die ist jetzt freigekommen, ist auf TikTok riesig, kriegt mega viel Aufmerksamkeit, ist auf einmal berühmt. Alle Leute folgen ihr und sie kann damit, glaube ich, auch nicht so richtig umgehen und macht jetzt einen TikTok nach dem nächsten. Das ist ein bisschen verstörend. Also ich finde es ein bisschen verstörend, ich finde es ein bisschen weird. Und ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Fall ja ähnlich wird.
Die Kinder sind halt traumatisiert, nicht nur durch dieses Aufwachsen vor der Kamera, auch durch alles, was danach passiert ist. Und irgendwie passt es auch dazu, dass sie dieses Trauma halt auch öffentlich zeigen. Übrigens, als er das Gerichtsgebäude verlässt, also seine Mutter ist ja dort schon in Untersuchungshaft gewesen, hat er ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Mhm. Das zeigt natürlich auch seine Reaktion. Auch Rubys drei Schwestern zeigen sich erleichtert über die Verhaftung ihrer Schwester. Übrigens, die Familie von Rubys, fand ich auch so absurd, sind ebenfalls Family-Vlogger. Alle drei Schwestern vloggen und auch Rubys Eltern. Also sie hat denen das fast so ein bisschen erklärt. Die machen manchmal so Videos und sagen so, heute sind wir bei unserer Tochter, wir nehmen ihr ein bisschen Arbeit ab und die will mal einen Urlaub. Also man denkt eigentlich, es ist irgendwie so eine Generationengeschichte, wo alle irgendwie vloggen. Aber eine von denen ist halt so weit gegangen. Die Schwestern sagen, die Verhaftung needed to happen. Also es war an der Zeit quasi, dass es passiert. Und auch Jodie, die Familienguru-Frau, sitzt in Untersuchungshaft. Es gibt auch jemanden, der Jodies Methoden genauer beschreiben kann, und das ist Jessie Hildebrand. Jessie ist Jodies Nichte. Als ihre eigenen Eltern gestorben sind, ist sie in Gewahrsam von Jodie gekommen. Im September vergangenen Jahres meldet sich Jessie öffentlich. Jessie spricht in Podcasts und Fernsehinterviews über ihre Vergangenheit mit Jodie. Jessie ist mittlerweile eine erwachsene Frau, sie hat wasserstoffblonde Haare, sie hat Tattoos und Piercings und ist wunderschön. Sie spricht auch sehr, ja, sehr deutlich und sehr klar über das, was ihr angetan wurde, und sie benennt vor allem Jodie als eins, als misshandelndes Monster. Jessie hat ein Jahr lang in ihrer Kindheit bei Jodie verbracht und in diesem Jahr den ganzen Wahnsinn ihrer Tante mitbekommen. Das ist ein Jahr, das sie nie vergessen wird. Jessie war gerade mal 16 Jahre alt, als sie in die Obhut gegeben wurde, und sie war ein typisch rebellischer Teenager, wütend und ängstlich, so wie viele in dem Alter, und sagt aber über diese Zeit Folgendes. Sie, also Jodie, gab mir ein Stück Papier und ließ mich meine Wunden aufschreiben. Dann musste Jessie auf ihre Knie gehen und um Vergebung bitten, und auch sie wurde mehrmals gefesselt, ihre Augen wurden verbunden und sie wurde in einem Raum isoliert. Ich habe schweren emotionalen, geistigen und psychischen Missbrauch erlebt. Jessie sagt auch, dass Jodie ihr immer wieder gesagt habe, dass es gefährlich sei, in ihrer Nähe zu sein, und sie davor warnte, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Außerdem hat sie Jessie auch gezwungen, draußen im Schnee zu schlafen. Und das auch nicht irgendwie mit, also das ist eh schon schlimm, aber sie durfte noch nicht mal mehr einen richtigen Schlafsack dabei haben. Mittlerweile führt Jessie ein normales Leben in Seattle und arbeitet als Tätowiererin. Was übrigens auch Hoffnung für die Frankie-Kinder macht. Als Erwachsene holen sie die Erlebnisse aber trotzdem immer wieder ein, sagt sie. Ruby und Jodie sitzen nun in Untersuchungshaft. Ihre YouTube-Karrieren sind vorbei. Die vier jüngsten Kinder befinden sich jetzt in staatlichen Hilfsprogrammen. Sie werden nicht zurück zu Kevin gegeben. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass Kevin versucht hat, das Sorgerecht für die Kinder zu bekommen. Dazu ist es nicht gekommen. Die vier jüngsten Kinder befinden sich in staatlichen Hilfsprogrammen. Am 15. Dezember teilt Rubys Anwalt mit, dass Ruby sich dazu entschlossen hat, einen Deal zu machen. Es ist jetzt der 20. Dezember 2023, ungefähr 4 Monate nach der Verhaftung. Wir nehmen jetzt auch Platz in einem Gerichtssaal in St. George, Utah. Die seitliche Tür öffnet sich. Ruby betritt den Saal. Ruby geht direkt zur Anklagebank, zu dem Tisch und dem Stuhl, der vor ihr steht. Ihr Anwalt wartet dort bereits, genauso wie der Richter John J. Walton, der über Rubys Zukunft entscheiden wird. Ruby trägt dabei ein gestreiftes Gefängnisoutfit. So, wie man das auch aus amerikanischen Filmen kennt. Ihr Gesicht wirkt streng, fast schon traurig. Die Haare fallen schulterlang, sie sehen spröde aus, ungewaschen, unfrisiert. Ihre Handgelenke umschließt das silberne Metall der Handschellen, so wie vor wenigen Monaten bei ihrem Sohn. Ruby lächelt für einen kurzen Moment, als einer der Wächter ihr den Stuhl zurechtrückt. Aber es ist ein Lächeln, das schnell wieder verpufft. Vor Ruby steht eine Karaffe voll mit Wasser. Sie beachtet sie nicht. Stattdessen starrt Ruby entschlossen in Richtung des Richters. Ein weiterer Wächter steht etwa 1 Meter neben ihr. Er bewacht jede Bewegung. Er wird eingreifen, sollte Ruby versuchen zu fliehen. Ihr Anwalt steht jetzt auf und beantwortet die Fragen des Richters. Und in dem Moment sieht Ruby direkt in die Kamera. Wie in vielen amerikanischen Gerichtsverhandlungen wird auch hier und heute mitgefilmt. Wir sehen jetzt den kalten Blick, der für einige Millisekunden direkt in die Kamera schaut. Dann verdreht sie ihre Augen, als würde sie die Kamera verachten und die Öffentlichkeit, die damit einhergeht. Einen großen Teil ihres Lebens hat sie ja eigentlich sich selbst gefilmt und ihre Familie auch und die privatesten Momenten. Mhm. Sie hat es geliebt, eigentlich in der Öffentlichkeit zu stehen. Die Kamera war immer bei ihr, wie ein Teil ihres Körpers, wie ein verlängerter Arm. Doch heute ist es anders. Denn diese Kamera filmt Ruby unfreiwillig. So, wie sie es so oft mit ihren Kindern gemacht hat. 3 Minuten der Sitzung vergehen. Rubys Anwalt lässt dem Richter ein Dokument zukommen. Dann fragt der Richter in Rubys Richtung, wie plädieren Sie auf Anklagepunkt 1, schwerer Kindesmissbrauch, ein Kapitalverbrechen zweiten Grades? Ruby steht auf, schließt für einen kurzen Moment die Augen. So, als müsse sie innehalten oder ihre Tränen unterdrücken. Dann öffnet sie die Augen und antwortet, schuldig. Der Richter fährt fort mit den Anklagepunkten 3 und 5. Auch hier bekennt sich Ruby für schuldig. Dann führt der Richter den letzten Punkt auf. Zu Anklagepunkt 6, schwerer Kindesmissbrauch, ein Verbrechen zweiten Grades. Und Ruby antwortet und ich würde sagen, wir hören einfach nochmal rein.
With my deepest regret and sorrow for my family and my children, guilty.
Mit meinen tiefsten Bedauern und meiner Trauer um meine Familie und meine Kinder, schuldig. Ruby schließt ihre Augen, senkt den Kopf und atmet tief ein. Wir wissen nicht, was in ihr vorgeht in diesem Moment. Vielleicht hat sie realisiert, was sie in den vergangenen Jahren falsch gemacht hat. Der Richter fährt fort und klärt Ruby und ihren Anwalt darüber auf, dass wohl eine Gefängnisstrafe nicht außer Frage ist. Nach wenigen Minuten wird Ruby wieder abgeführt. Das Urteil wird auf Februar 2024 verschoben. Also erst vor einem Monat wurde bekannt, wie Ruby Frankie verurteilt wurde. Ein paar Tage später macht auch Jodie Hildebrand einen Deal. Auch sie bekennt sich in denselben 4 Punkten wie Ruby schuldig.
Krass, ja. Mhm. Aber dann haben die selbst eingesehen, dass sie keine Chance mehr haben.
Es gibt halt unfassbar viele Beweise. Mhm. Sie sind einfach nicht dumm, ehrlich gesagt. Also sie wissen auch, wenn sie sich für schuldig bekennen, ist ihre Strafe halt auch geringer. Mhm. Weiß man auch nicht, ob das wirklich jetzt eine Erkenntnis ist, die sie erlangt haben und sie irgendwie ja, Schuldgefühle haben oder so, oder Einsicht. Am 20. Februar 2024 erscheint Ruby dann zur Urteilsverkündung. Sie weint, als ihre Strafe verkündet wird. Der Richter verliest, Ruby Frankie wird in 4 Anklagepunkten vor dem 5. Bezirksgericht von Utah zu einer Haftstrafe von 1 bis 15 Jahren für jeden Anklagepunkt verurteilt. Die endgültige Bestimmung der Haftdauer steht noch aus. Ein Begnadigungsausschuss von Utah wird es bald entscheiden. Das wissen wir noch nicht. Also wir werden euch natürlich hier auch darüber informieren bei Mord of X. Fest steht aber, dass Ruby auf jeden Fall ins Gefängnis muss. Genauso übrigens auch wie Jodie, die genau die gleiche Strafe erhält. Ein Staatsanwalt beschreibt die Umstände, unter denen die Kinder leben mussten, als ähnlich wie in einem Konzentrationslager. Vor dem Urteilsspruch wendet sich Ruby nochmal an ihre 6 Kinder. Sie zeigt Reue und bittet sie um Entschuldigung. Sie weiß, es wird ihre Strafe nicht mildern, sagt sie, aber vielleicht ihren Kindern helfen zu verstehen, warum ihre Mutter zu ihrer größten Gefahr wurde. Hier sagt sie Folgendes. In den letzten 4 Jahren habe ich mich entschieden, einem Rat zu folgen, der mich in eine dunkle Wahnvorstellung geführt hat. Meine verzerrte Version der Realität blieb weitgehend unkontrolliert, da ich mich von jedem isolierte, der mich herausforderte. Ich wurde dazu verleitet zu glauben, dass diese Welt ein böser Ort sei, gefüllt mit Polizisten, die kontrollieren, Krankenhäuser, die verletzen, Regierungsbehörden, die Gehirnwäsche betreiben, Kirchenführern, die lügen und lüstern sind, Ehemänner, die sich weigern zu schützen und Kinder, die missbraucht werden müssen. Sie redet weiter, auch als die Tränen ihre Stimme mehrmals brechen lassen, aber sie wendet sich noch einmal an ihre Kinder. Ich habe euch alles genommen, was weich, sicher und gut war. Ich werde nie aufhören zu weinen, weil ich eure zarten Seelen verletzt habe.
Also wenigstens sagt sie das noch, weil vorher war ich so...
Ja.
Also kannst du einfach selber mal eingestehen, dass du schuld warst?
Ja.
Also sie schiebt es ja immer auf andere. Sie schiebt es erst auf ihre Kinder, jetzt schiebt sie es auf Jodie. Mhm. Und oh, also für mich sehe ich da einfach eine so narzisstische Persönlichkeit, mhm. die nur sich selber sieht, nur sich selber im guten Licht darstellen will. Und ich hoffe einfach, dass sie wirklich im Gefängnis irgendwann Reue findet.
Ja. Sobald wir darüber was erfahren, berichten wir es hier natürlich. Also die Gefängnisstrafe wurde ja gerade erst angetreten. Das ist ja auch gerade erst ein paar Wochen her. Ruby sagt vor Gericht noch, dass sie jede Strafe akzeptiert und hofft, ein besserer Mensch im Gefängnis zu werden. Und sie sagt auch, dass sie mit ihrer eigenen Schuld leben müsse. Aber es sind vor allem die 6 Kinder, die ihr Leben lang einen Kampf zu führen haben. Ihre Gesichter wurden der Welt präsentiert, während sie wochenlang misshandelt wurden. Sie alle haben Narben, innerlich und äußerlich. Und es bleibt auch zu hoffen, dass Rubys furchtbare Erziehungsmethode nicht von, ja, zahlreichen Followern irgendwie übernommen wurde. Also sie hat ja nicht nur Einfluss auf ihre Kinder gehabt, sondern auch auf andere Mütter und Väter. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass sich das irgendwie nicht verbreitet.
Ich hoffe einfach, dass den Kindern es gut geht. Ich bin irgendwie froh, dass die jetzt in staatlicher Gewahrsam sind. Vielleicht können die sich gegenseitig Halt geben, dass die irgendwie ein normales Leben zurückfinden.
Mhm.
Ich bin so schockiert. Ich habe so viel von diesem Fall ja mitbekommen auf TikTok und Instagram. Aber ich wusste nie, was für einen Umfang das hat. Also wie sehr sie die Kinder gequält hat, was auch dann tatsächlich off-cam noch passiert ist.
Mhm. Das wissen, glaube ich, auch nur die Kinder wirklich richtig.
Aber auch das so, dass diese schwere Arbeiten verrichten mussten und so. Also ganz, ganz schlimm. Ich bin irgendwie froh, dass am Ende vielleicht dann doch auch diese Aufmerksamkeit dazu geführt hat, dass es entdeckt wurde. Ich wünsche den Kindern einfach ein normales Leben.
Ich finde, dieser Fall zeigt einfach so Schein und Sein der Internetwelt. Also ja. Leute, egal was für Stories gezeigt wird und irgendwelchen Vlogs, auch wenn es noch so authentisch wirken soll und hey, wir nehmen euch mit, wir zeigen euch alles, die ganze Wahrheit. Man sieht nicht die ganze Wahrheit. Man hat nicht gesehen, was für wahre Wunden die irgendwie mit sich rumtragen und was mit denen gemacht wird, wenn die Kamera nicht läuft. Also es ist einfach nochmal ein Beispiel dafür, dass super viel Fake ist, was ins Internet rein präsentiert wird und die wahrscheinlich Geschichten haben, die wir alle noch nicht wissen, die wir alle noch nicht gehört haben. Ich bin gespannt, was in diesem Fall noch passiert in der Zukunft. Wir berichten natürlich darüber weiterhin und also ich verstehe, warum der uns so oft zugeschickt wurde. Man kann nämlich auch so viel sehen. Diese Videos sind immer noch online, es gibt super viele Vlogs über sie, es gibt Vlogs von ihr und all das ist noch im Internet verfügbar und man kann sich da echt verlieren. Also ich habe angefangen, so viele Videos zu schauen und zu gucken, wo habe ich hier ein Anzeichen? Ist sie eine gute Mutter oder eine schlechte? Und ich finde es auch mega schwierig zu wissen, bereut sie das wirklich? Weil am Ende denkt man ja, sie zeigt Reue. Keine Ahnung, zeigt sie wirklich Reue? Tut es ihr leid? War sie irgendwie in so einer Wahnvorstellung oder ist sie einfach nur eine unfassbar grausame, eiskalte, narzisstische Mutter?
Also ich glaube, wir müssen den Fall einfach weiterverfolgen. Mhm. Mein Leos Lind-Tipp wäre tatsächlich die Folge zu den Türpin-Kindern, weil die tatsächlich so ähnlich ist. Also hört euch die gerne nochmal an. Ich muss da jetzt erstmal drauf klarkommen. Ich bin total schockiert. Wie kann eine Mutter so etwas tun?
Vielleicht nochmal hier Props an alle Eltern da draußen, die ihre Kinder nicht so erziehen. Ey, ich kann mir gar nicht vorstellen, was für einen Job ihr macht. Das muss so krass anstrengend sein. Ich glaube, man ist öfter mal auch dazu geneigt, das Bettchen wegzunehmen. I don't know.
Ich würde sagen, unser weiterer Leos-Tipp ist, heute einfach mal dem Kind ein großes Eis ausgeben. Einfach mal
eine Runde kuscheln.
Eine Runde kuscheln.
Und die Kinder unterstützen.
Bisschen vorlesen.
Bisschen nicht filmen.
Bisschen nicht filmen. Und damit würde ich sagen, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf und bis ganz bald.
Cheers.
Ciao.
Und jetzt kommen wir zum Update mit den neu veröffentlichten Informationen durch den State of Utah, durch die Polizei, die jetzt erst am Freitag herausgegeben wurden. Ich fasse euch mal alles zusammen, was neu rausgekommen ist. Also es handelt sich um sehr, sehr viel Videomaterial. Diverse Vernehmungen wurden veröffentlicht mit Ruby, in denen sie nichts sagt, aber auch mit Jody als auch mit Kevin. Es gibt weitere Videoaufnahmen der Bodycameras der Polizisten und Polizistinnen, die die Häuser gestürmt haben, nachdem Russell beim Nachbarn geklingelt hat und viele weitere Informationen, wie zum Beispiel Tagebucheinträge durch Ruby. All diese neu veröffentlichten Dokumente zeigen nochmal das Ausmaß, das noch viel grausamer ist, als es uns in der Folge zuvor bekannt war. Die Wunden sind darauf dokumentiert, die Fotos sind unfassbar schockierend. Man kann sehr grafisch sehen, dass einige der Wunden, die Russell dem Nachbarn auch gezeigt hat, als auch der Polizei, schon länger existieren, nicht wirklich verheilen, größer sind als gedacht und er in einem sehr kritischen Zustand gefunden wurde. Und die neu veröffentlichten Dokumente offenbaren
zum ersten Mal, warum Ruby und Jody das den Kindern angetan haben könnten. Wir haben darüber in der Folge viel diskutiert. Jetzt wird klar, dass die beiden offenbar davon überzeugt waren, dass ein oder mehrere Dämonen ihre Kinder besessen haben und deswegen die Kinder böse sind und sie, Jody und Ruby, das Böse aus ihnen heraustreiben wollten. Wie wollten sie das? Es wurden Videos und Fotos veröffentlicht, die zeigen überall Ketten, Seile, eine Art Paste, die angemischt wurde, um sie auf die Wunden zu schmieren und weitere Dinge, die zur Misshandlung genutzt wurden. Außerdem wurden auch verdunkelte Zimmer in Jodys Haus gefunden und auch ein großes Zimmer, das so wirkt wie ein Tresor, also das extrem isoliert war, hinter einer Mauer. In einem begehbaren Kleiderschrank finden die Polizistinnen und Polizisten außerdem Eve, die 9-jährige Tochter. Sie sitzt abgemagert und traumatisiert in der Dunkelheit. Als sie von der Polizei gefunden wird, diese Videos wurden auch veröffentlicht, das kann man alles sehen, regt sie sich gar nicht. Sie geht auf den Polizisten, der mit ihr redet, nicht ein. Sie starrt vor sich hin, sie redet nicht, sie bewegt sich nicht, sie isst auch nichts. Erst als sie irgendwann nach Stunden alleine gelassen wird, isst sie ein Stück Pizza, was vor sie gestellt wurde. Nach circa 4 bis 5 Stunden steht sie dann auf, nachdem eine Polizistin sich zu ihr gesessen hat und ihr hunderte Male versichert hat, dass niemand sie verletzen möchte, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Warum hatte Eve so Angst vor den Menschen? Das erklärt sich durch Tagebucheinträge, die von Ruby gefunden wurden. Ich lese euch jetzt einige Stellen aus diesen Tagebucheinträgen vor, die Tag für Tag die Bestrafungen dokumentiert haben, die Ruby und Jody für nötig erachteten. Es ist sehr grausam, falls ihr damit nicht umgehen könnt, skippt diesen Teil. Es beginnt mit einem Eintrag am 22. Mai 2023. Hier steht: Ruby und Kinder kommen zu Jody, um für den Frühlingsputz zu helfen. Dann springt es zum 30. Juni. Hier steht: Russell weigert sich, vor der Wand zu sitzen. Er sagt, er sei fertig. 1. Juli. Russell muss draußen bleiben, auch draußen schlafen, darf nur fürs Badezimmer rein. 10. Juli. Es ist Russells Geburtstag, aber er weiß noch nicht mal mehr, welchen Monat wir haben. Eve und Russell zeigen so viel abnormales Verhalten. Sie kontrollieren noch nicht mal mehr ihre Körperfunktion. Sie sind beide wütend, dass wir in ihre selbstsüchtigen, sündenhaften Lebensweisen eingreifen. Ich habe Russell gesagt, er ähnelt einer Schlange. Er schlängelt und schleicht umher, sucht nach Möglichkeiten. Wenn niemand hinschaut, huscht er davon. Wenn er aber dem Retter ähneln will, muss er 100% gehorsam sein, ohne sich zu verstecken. Eve hört besser auf Jody. Bei mir denkt sie immer noch, dass sie mich manipulieren könnte. Eve sagt zu mir, sie denke, sie wäre 8 Wochen hier. Ich frage, ob sie denkt, dass sie Fortschritt gemacht hätte. Sie sagt ja. Ich sage ihr, nein, das ist vollkommen desillusioniert. Sie manipuliert weiterhin. Letzte Nacht haben ihre Schreie und ihr tranceartiges Kopfschlagen gezeigt, dass es noch keinen Wandel gab. 14. Juli. Ich habe Eve daran erinnert, dass wenn sie nachts aufwacht und weint, werde ich ihr die Haare kürzen. Wenn sie sich krank verhält, muss sie auch krank aussehen. Ich habe ihr gesagt, weil sie letzte Nacht nicht gehört hat, muss sie 2 Paar Boxen und Treppen machen, mit einer 5-Minuten-Pause. Die erste Hälfte war einfach. Nach der zweiten hat sie gewimmert. Am Ende ist sie ausgerutscht. Sie hat die Box fallen gelassen. Als Bestrafung habe ich sie in die Hundehütte getan und ihre Haare abrasiert. Danach ging es mit der Box. Ich habe ihr die Haare abrasiert. Jetzt sind all ihre langen Haare weg. Jetzt kann sie sich damit nicht mehr ablenken. Als Eve heute draußen war, war es heiß. Sie hat so getan, als würde sie sterben. So erbärmlich. Ich sagte ihr, die Hitze der Hölle ist so viel heißer und Gott wird die Bösen verbrennen, also gewöhn dich entweder dran oder veränder dich. 15. Juli. Russell versucht um 1.15 Uhr zu flüchten. Wir finden ihn 2 Stunden später am Straßenrand. Er ist schockiert, als er mich sieht. Ich frage ihn, ob er schockiert ist, mich zu sehen. Er nickt und steigt ins Auto. Der Teufel will mich im Gefängnis sehen. Meine Kinder tot. Ich treffe Jody zu Hause. Das sind einige der Tagebucheinträge. Es gibt auch noch weitere, die alle davon handeln, dass ihre Kinder angeblich besessen sind und sie bekehren müssen. Die jetzt veröffentlichten Dokumente geben auch preis, dass Jody anscheinend sich Geld besorgen wollte, um ein Grundstück in Arizona zu erwerben, wo sie dann, Zitat, die Kinder wirklich behandeln könnten. Was genau das bedeutet, ist nicht klar, weil die Kinder ja auch schon in Utah sehr gelitten haben und man sich eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen kann. Ein weiterer Punkt, über den wir in der Folge viel diskutiert haben, ist die Schuldfrage. Wer wusste wie viel? Hat Jody die Taten ausgeführt oder ist Ruby für vieles verantwortlich? Und wusste Kevin überhaupt irgendetwas von dem Missbrauch? Oder warum hat er keine Strafe bekommen von dem Gericht? Dazu gibt es auch neue Informationen und diese stammen vor allem aus den Telefonaten zwischen Ruby und beispielsweise Kevin, als auch aus Kevins Vernehmungen. In einem Telefonat zwischen Ruby und Kevin sagt Ruby, dass Jody wiederum psychisch krank sei und sie da reingezogen habe. Also das wiederum ist kohärent mit ihrer Aussage vor Gericht, wo sie genau das Gleiche behauptet hat. Und in der Vernehmung mit Kevin erfahren wir Folgendes. Jody hat offenbar lange Zeit von einem Dämon berichtet, den sie hört und sieht, und von Schattenmenschen, die nachts vor ihrem Bett stehen würden. Das Böse würde nun auch in den Kindern Eve und Russell leben. Kevin berichtet außerdem auch, dass er und Ruby als auch andere Freunde bei Jody Hildebrand zu Hause waren und dort paranormale Ereignisse gesehen hätten, beziehungsweise gesehen haben, wie es in ihrem Haus spukt. Als er und Ruby dort waren, sind angeblich Teller von selbst durch die Gegend geflogen. Es gab komische Geräusche aus unterschiedlichen Räumen als auch aus dem Keller und die Lichter sind immer wieder von selbst an- und ausgegangen. Außerdem gab es Schritte in den Wänden und überall waren Menschen zu hören. Angeblich ist Ruby dann bei Jody eingezogen, damit sie wiederum Jody dort mit dem Dämon helfen könne. Gemeinsam mit Kevin und einer anderen Freundin haben Ruby und Jody dann einen Exorzismus durchgeführt und andere Rituale. Außerdem hat auch Kevin, also Rubys Ehemann, dort einige Zeit lang gewohnt und laut ihm, als auch von anderen Freunden berichtet, wurde auch er von Ruby kontrolliert, auch ihm wurde das Essen verwehrt und auch er wurde einen Monat lang isoliert. Er hat das Ganze als eine Abhängigkeitssituation beschrieben und als er dann weggezogen ist, wurde es offensichtlich schlimmer, ohne dass er davon wusste. Das ist auch immer noch der Stand der Polizei. Es wirkt jetzt erstmal so, als ob die beiden Frauen, beziehungsweise vor allem Jody, sich in einem Wahn befunden hat und beispielsweise auch an einer Psychose erkrankt sein könnte. Außerdem haben wir hier bei Mord of X ja schon oft auch über den Folieu à deux gesprochen, also auf Deutsch ungefähr übersetzt Geistesstörung zu zweit, was dann eintritt, wenn die Psychose einer Person sich auf eine vormals gesunde Person überträgt, dadurch, dass beide isoliert zum Beispiel zusammenleben. Zu dem Thema gibt es schon einige Folgen und es kann sein, dass sich das in diesem Fall auch zugetragen hat, was wiederum bedeuten würde, dass sowohl Jody als auch Ruby im Gefängnis Hilfe brauchen, um ihren psychischen Zustand zu bearbeiten und zu verbessern. Was aber auch auffällig ist, es gibt auch in den neuen Dokumenten Telefonaufrufe, die aufgenommen wurden von Ruby aus dem Gefängnis heraus. Hier telefoniert Ruby zum Beispiel mit Freunden oder auch mit Kevin. Und in einem dieser Telefonate wirkt es gar nicht mehr so schuldeinsichtig wie noch im Gericht oder in den anderen anfänglichen Telefonaten. Hier sagt Ruby nämlich Folgendes. Ich bin missverstanden. Und die arme Jody, die ist auch missverstanden. Es ist schrecklich. Alle großen Männer, Joseph Smith zum Beispiel, das ist der Gründer vom Mormontum, ein Prophet, all diese wunderbaren Männer von Gott wurden missverstanden. Ich werde hier rauskommen, vielleicht in 10 Tagen, vielleicht aber auch in 20 Jahren, ich weiß es nicht. Aber wenn ich rauskomme, sage ich, bin ich durch alles gegangen, was Gott mir gesagt hat. Und Kevin antwortet seiner Ehefrau daraufhin, ich bin dir weiterhin treu. Ich bin weiterhin meiner Familie gegenüber treu. Auch nach allem, was passiert ist. Ich werde hier sein, ich werde dich unterstützen, auf jede Art und Weise. Das sagt Kevin auch, nachdem er offensichtlich von den Taten seiner Ehefrau erfahren hat. Und die Aussagen von beiden lassen also vermuten, dass die Einsicht, die Reue, das schlechte Gewissen nur temporär war oder eben halt vorgegeben wurde. Wie sich das Ganze entwickelt, das erfahrt ihr hier im Podcast. Wir werden euch weitere Updates geben. Der Fall ist ja noch nicht zu 100% abgeschlossen und auch die finale Strafe von Ruby ist noch nicht vollends geklärt. Es ist auch nicht geklärt, ob sie vielleicht auch nochmal psychiatrische Hilfe erhält oder vielleicht sogar schon auf Bewährung eher rauskommt. Falls wir irgendwelche Informationen kriegen, werden wir euch sie hier veröffentlichen und falls nochmal etwas in den nächsten Tagen herauskommen sollte, erfahrt ihr das alles auf unseren Social Media Kanälen. Update Ende.